Wir wollen Gott loben und preisen. Eine ganz interessante Sache. Letzten Mittwoch sprach ich von dem Asteroiden oder Meteoroiden und heute fliegt einer vorbei. Und den hat man erst diese Woche entdeckt und etwa 160.000 Kilometer von der Erde entfernt, zwischen Mond und Erde. Also, weißt du, so sicher sind wir. Selbst die Wissenschaftler haben das nicht entdeckt und nicht gesehen und plötzlich taucht er aus dem heiteren Himmel auf. Also, es ist besser, du bist im Frieden Gottes, mit Gott in Ordnung, egal was da passiert. Wenn was Komisches passiert, du gehst nach Hause. Du bist bei Jesus. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Du trägst jeden Einzelnen von uns. Du bist unser richtiger, guter Vater, Freund und Begleiter. Auf dich kann man sich immer verlassen. Halleluja, Halleluja. Und Herr, der Friede Gottes ist höher als alle unsere menschliche Vernunft, als unser ganzes Denken und Verstehen und Begreifen. Oh Gott, du gibst uns Frieden mitten in einer Zeit und einer Welt des Unfriedens. Halleluja. Danke, Herr. Alles, was dich quält, sag ihm alles, was dir fehlt. Bring ihm einfach deine Not, auch heute Nachmittag. Vater, ich danke dir, dass wir ihm alles dir, Herr Jesus, sagen dürfen und dass der Heilige Geist unsere Bitten transportiert nach oben, zum Himmel, zum Thron Gottes, zur Herrlichkeit. Und die Antwort Gottes kommt zu uns. Und heute möchten wir dich auch bitten, Herr Jesus, salbe die Worte, die wir hören. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Gott möge dich segnen, dich schützen heute und dir das geben, was dir fehlt. Was fehlt dir? Das Thema heute ist urchristliche Anbetung. Wir haben die ersten Christen Gott angebetet. Wie sind sie zu Gott gekommen? Wie haben sie den Thron Gottes bestürmt? Lass uns darüber nachdenken. Und Gott möge uns dabei helfen. Ich war nicht dabei vor 2000 Jahren, wie sie angebetet haben, aber es gibt einige Quellen, einige Sachen, wo wir Anhaltspunkte, wo wir feststellen können, was die Christen gemacht haben, wie sie gebetet haben und wie sie Gott angebetet haben. Aber heute Abend zuerst einmal möchte ich einladen für Freitag. Mach mehr aus deinem Leben. Dein Leben ist viel zu wenig, dass du nur einfach so dahin plätscherst. Gott hat große Pläne mit deinem Leben und er möchte Großes mit dir bewirken in dieser Welt. Mach mehr aus deinem Leben. Und wie steigerst du dich? Wie multiplizierst du dich? Wie vermehrst du dich? Wie verwirklichst du dich? Also du solltest unbedingt die Botschaft hören. Dann am Samstag, Fortsetzung eigentlich, fange ich heute an. Mit Anbetung fängt und steht alles im Reich Gottes. Wenn du Gott richtig von Herzen anbetest, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Also wenn du richtig zu Gott stehst, steht Gott auch richtig zu dir und die Dinge plätschern nur noch, die kommen nur noch. Du sagst Gott, oh danke, 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 danke. Wie soll ich das alles verarbeiten und wo soll ich das alles unterbringen? Dann am Samstag, 19 Uhr, benütze das, was du hast. Ist eine große Wahrheit. Ich werde einige schockierende Punkte anschneiden. Die meisten Christen, die wollen ein Wunder haben. Es gibt keine Wunder. Du musst die Wahrheit hören. Und die Wahrheit ist, was dein Leben richtig verändert, richtig umkrempelt und dir die Mittel in der Hand gibt mit der Wahrheit, wie du die Dinge managen kannst mit Gottes Hilfe. Also benutze, was du hast. Du hast mehr, als du denkst. Du glaubst gar nicht, was in dir oder in mir drinsteckt. 10% gebrauchen wir nur maximal, nicht einmal das manchmal. Aber 90% deines Potenzials ist ungebraucht und noch nicht verbraucht. Also du solltest das einfach in Bewegung setzen und bewegen. Benütze, was du hast. Dann am Sonntag komm in dein Lebenselement. Der Fisch gehört ins Wasser, der Vogel in die Luft und du gehörst ins Reich Gottes. Du gehörst in die Gegenwart Gottes. Das ist dein Lebenselement. Könnt ihr ein bisschen runter den Ton? Bei mir dröhnt es. Okay, wir haben die ersten Christen angebetet. Wen haben sie angebetet? Haben sie Jahwe angebetet? Allah angebetet? Den gab es ja nämlich auch schon damals. Wen haben sie angebetet? Gott? Zeus? Jupiter? Re? Wen haben sie angebetet? Welche Namen haben sie verwendet bei ihrer Anbetung? Was haben sie angebetet und wie haben sie angebetet? Diesen drei Fragen möchte ich mit Gottes Hilfe nachgehen. Anbetung hat eine ganz große Kraft, wenn man dies richtig macht. Da kommst du nicht ungeschoren davon, wenn du richtig in die Gegenwart Gottes reinkommst. Du veränderst dich so, du blühst auf, dein Angesicht strahlt, die Menschen können dich nicht fassen. Die sagen, wo kommst du her? Du kommst vom Himmel. In dem Augenblick, wo du Gott richtig in aller Würde und in deiner Hingabe und Liebe angebetet hast. Anbetung bestimmt deine Stimmung in deinem Leben. Du kannst down sein oder up. Das hängt immer von dem ab, wie du zu Gott stehst und wie du anbetest. Wenn du wirklich mit ganzer Hingabe Gott anbetest, du steigerst deine Stimmung, du steigerst die Ergebnisse, die um dich herum sind, förderst dein Wachstum und deine Entwicklung und dein Lebenslauf nimmt einen ganz anderen Verlauf. In dem Moment, wo du richtig Gott anbetest. Bei uns steht und fällt alles mit der Anbetung Gottes. Das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis des Herrn zugrunde, weil sie Gott nicht kennen. Wie soll ich Gott anbeten? Im Liegen, Stehen, Hände falten, Hände so, oder Hände in der Hosentasche. Wie soll ich Gott anbeten? Die meisten wissen nicht, wie man Gott anbetet. Soll ich Gott laut anbeten, stille anbeten? Soll ich Gott in Sprachen anbeten? Wie soll ich Gott anbeten? Mit der Anbetung fällt und steht dein Leben. Und das Leben ist schwer genug. Und deshalb, ich möchte dir ein paar Rezepte geben. Wie betet man Gott an? Und wenn du das richtig gebrauchst, dann hast du etwas verstanden? Nämlich Anbetung ist zuerst einmal so ein Ventil, wo du den ganzen Dampf ablassen kannst. Die Israeliten in der Wüste, oder nicht in der Wüste, sondern auch in Ägypten, sie schrien zum Herrn. Wann hast du zum letzten Mal zum Herrn geschrien? So Luft gemacht. Herr, siehst du nicht, wir verderben? Petrus, als er beim Untergehen war, der hat keine Zeit gehabt, große Anbetungszeremonien und Rituale zu vollführen. Herr, hilf mir! Also du siehst also, rufe mich an in der Not, ist auch schon eine Form der Anbetung, des Einstiegs, das ist noch nicht natürlich nicht die Anbetung. Gott ist nicht unser Reserverat und Nothelfer, aber Gott will angebetet werden, im Geist und in der Wahrheit. Das haben wir letzte Woche kurz gehabt. Aber Anbetung ist so ein Ventil, wo du deinen Dampf ablässt, deinen Schrei, deines Herzensschrei, deinen Urschrei, der in dir ist. Die meisten Leute, die haben noch nie richtig geschrien. Die trauen sich nicht zu schreien, schämen sich. Du denkst, das ist menschlich. Du schreist, wenn du Schmerzen hast. Du schreist, wenn es dir an den Kragen geht. Du schreist, wenn du beim Untergehen bist und so weiter. Warum schreist du nicht, wenn du zu Gott kommst? Rufe mich an. Also, so viele brennen aus und sind leer und hungrig und was weiß ich und kraftlos liegen am Boden, weil sie nicht gelernt haben, Gott anzubeten. Gott anbeten ist tanken. Nicht danken, sondern tanken. Neue Kraft schöpfen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und sie fahren auf wie Adler. Gott anzubeten ist eine Form des Nehmens zuerst einmal. Man wird beschenkt, man wird vorgelassen und das ist schon ein großes Vorrecht. Stell dir mal vor, du wirst eine Audienz beim Papst haben, du wirst vorgelassen. Das ist schon, schon allein, dass du rein darfst, ist ein Vorrecht. Oder zum Kaiser oder König oder Präsidenten, das weiß ich. Schon allein, dass du erwartet wirst, ist schon so ein Privileg, ist eine Art des Nehmens. Wir geben Gott etwas, stellen uns zur Verfügung, wir kommen. Deshalb, Anbetung ohne dich ist nicht möglich. Da musst du dabei sein. Du kannst nicht deine Großmutter vorschicken oder deinen Mann, deinen Priester oder sonst irgendjemand oder nicht Maria und auch nicht Josef. Das musst du selber kommen. Du musst höchstpersönlich dich stellen. Herr, hier bin ich. Rede zu mir, segne mich, mach, was du willst mit mir und so weiter. Wir sollen beschenkt werden. Und Gott will zu uns ganz persönlich uns an die Hand nehmen und sagen, mein Kind, schön, dass du kommst. Ich freue mich über dich. Herzlich willkommen. Wenn du Gott anbetest, in dem Moment, wo du anfängst, Gott anzubeten, und das ist schon ein Privileg, Gott anbeten zu dürfen, da lagern sich um dich Tausende von Engeln. Denn die Engel Gottes lagern sich um die, die Gott fürchten. Die keine Gottesfurcht haben, bei denen ist der Teufel. Das sind die Dämonen. Und das ist das ganze Geheimnis mit Teufel und Engel Gottes und so weiter und mit der Herrlichkeit Gottes oder mit dem Fluch. In dem Moment, wo du Gott anbetest, lagern sich automatisch ungewollt und ungebeten Tausende von Engeln. Du wirst umlagert von himmlischen Heerscharen. Gott wird dir dann weiterhelfen oder beziehungsweise diese Engel werden dir dann weiterhelfen. Die werden dich unterstützen und sagen, sing lauter, bisschen lauter, komm raus. Geh aus ihm mal raus. Weißt du, das meiste Problem, das größte Problem, was wir haben, ist, wir sind so verkorkst. Wir sind so versteift. Wir sind so, ja, verbildet, dass wir gar nicht so auf uns raus können. Und wenn du Gott richtig anbetest, wird Gott dich unterstützen, dass du noch mehr raus. Ja, Kind, ist das wirklich alles? Willst du nicht mehr? Bist du damit zufrieden? Begnügst du dich mit dem, was du mir gebeten hast? Denn ich will dir geben ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Überleg einmal, was Anbetung bewirkt. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Dann gehst du nach Hause. Nicht nur mit 1 Pfund, sondern mit 10 Pfund. Beschenkt von Gott. Gott wird dir weiterhelfen, wenn du ihn anbetest. Ströme des Segens beginnen zu fließen von deinem Leib. Die natürlichen und die übernatürlichen Quellen erschließen sich bei dir. Also du wirst natürliche Ideen finden, aber auch übernatürliche Impulse bekommen von Gott. Es gibt positive Veränderungen, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Du wirst nicht mehr derselbe sein. Sonne geht in deinem Leben auf, die Stürme legen sich, du vergisst, du merkst nicht einmal, dass es draußen stürmt. Wenn du Gott anbetest, wirst du vom Frieden Gottes erfüllt. Also wer richtig Gott anbeten gelernt hat, der hat auch richtig zu leben gelernt. Also mit der Anbetung steht und fällt dein ganzes Leben. Das A und O. Das bringt eine richtige Einstellung zu Gott, eine richtige Einstellung zum Leben. Die Anbetung, siehst du, Gott, der dominiert alles, der ist der Erste und der Letzte, hat das letzte Wort. Und die anderen, was wollen die dann noch mir sagen? Verstehst du, die Kakerlaken da oder die paar Mücken. Was können die mir antun? Wenn du richtig Gott anbetest, bist du an dem Stromkreis der Ewigkeit angeschlossen. Gottes Kraft fließt durch dich. Energie, das griechische Wort für Gott in Arbeit, beginnt Gott in dir zu arbeiten. Gott kann manchmal bei uns wenig tun, weil wir nicht anbeten. Wir sind nicht angeschlossen. Und Anbetung ist wie beim Strom, bei elektrischem Strom Plus und Minus. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Nicht nur ein Geben und nicht nur ein Nehmen. Achtung, aufpassen. Anbetung ist nicht nur, dass ich immer rede. Anbetung ist, dass ich schweige. Aber nicht nur immer schweige, sondern es ist Kommunikation. Anbetung ist Kommunikation mit Gott. Also, wir haben die ersten Christen angebetet. Das ist mein Gedanke. Anbetung ist zuerst einmal noch eine Sache des Herzens. Bestes Herz voll ist. Der Mund über. Deshalb, bevor du anbetest, füll dich mit der Herrlichkeit Gottes. Füll dich mit den Worten Gottes. Füll dich mit positiven Gedanken. Stimm die Seiten deines Herzens, und zwar optimistisch. Bei Gott können nur Optimisten werden vorgelassen, keine Pessimisten. Pessimisten haben keinen Zutritt. Also da steht ein ganz großes Schild am Tor zum Himmel. Kein Zutritt für Pessimisten. Kein Zutritt für Zweifler. Also ein Zweifler denke nicht, dass er von Gott was empfange. In Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus, und deshalb, da steige ich ein, wir haben die ersten Christen angebetet. Da heißt es, lehret sie alles, das waren so die letzten Worte des Herrn Jesus auf dieser Erde, bevor er in den Himmel ging. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Dazu gehört Anbetung auch. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn du nicht gelernt hast, was Jesus gelehrt hast, wenn du nicht darauf eingehst, was Jesus gelehrt hat, wenn das nicht gelehrt worden bist, woher sollst du das wissen? Wir sollten die Menschen lehren, alles, was er uns befohlen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das hörst, was ich jetzt in den nächsten paar Minuten sage, zur Anbetung. Jesus ist nur dann bei dir, wenn du lernst. Wenn du lernst, das, was er befohlen hat in den Evangelien, was er durch den Heiligen Geist in den Briefen, durch die Apostel berufen hat und so weiter, was die Christen entdeckt und entwickelt haben. Wenn du lernst, wirst noch mehr gelehrt. Und noch mehr gefüllt. Und deshalb ist, wir sollten zuerst einmal bereit sein, die Lehre Christi anzunehmen zur Anbetung. Du kannst Gott nicht anbeten. Du weißt gar nicht, welche Sprache spricht er. Du weißt gar nicht, wie man zu ihm kommt. Bevor du zu jemandem eine Audienz bekommst, da bist du zuerst angewiesen. Bitte gehen Sie nicht rückwärts raus, sondern gehen Sie mit dem Gesicht zu der Person nach hinten und gehen raus. Also da wird schon gelehrt, wie du rein und wie du rauskommst. Und damit ist es schon auch ein Stück der Anbetung, was wir lernen wollen. Wie begegne ich der Exzellenz, der Majestät, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren? Am besten auf alle vier. Das ist die beste Form, wie du Gott begegnest. Auf alle vier. Denn wir sind nichts, wir sind Würmer, wir sind Staub. Und wie begegne ich meinem Gott? Also wir sollten lernen. Und erst wenn du die Lehre Gottes annimmst und die Weisheit Gottes und so weiter, und dann bekommst du die Offenbarung und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wer nicht lernt, der braucht auch nichts von Jesus erwarten. Der kriegt auch nichts. In aller Liebe. Viele haben aufgehört zu lernen, was der Herr Jesus seinen Jüngern befohlen hat. Und er hat einiges gelehrt. Er hat das große Vater unser gelehrt. Und das ist das Konzept der Anbetung Gottes. Vater unser oder unser Vater. Okay? Im US-Senat vor Jahren, als noch der Obama gar nicht da war, Da wurde bei der Eröffnung des US-Senats wurde ein Abgeordneter des Hauses gebeten, das Gebet zu sprechen, und er sprach folgendes Gebet. Und ich denke, das ist ein ganz interessantes Gebet, und das sollte uns bei der Anbetung, wenn es um Anbetung geht, um Gottesdienst geht, egal um was es geht, sollte unser Gebet sein, was dieser Abgeordnete damals sprach, Peter Marshall. Herr, wir danken dir, dass wir zu dir so kommen dürfen, wie wir sind. Herr, wir danken dir, dass wir zu dir so kommen dürfen, wie wir sind. Aber wir erinnern uns auch, dass wir es nicht wagen dürfen, dich so zu verlassen, wie wir zu dir gekommen sind. Das ist das Geheimnis einer wahren Anbetung. Wenn du Gott anbetest, darfst du kommen, wie du bist. Egal, was deine Situation ist, egal, was du hast, was dich bewegt. Aber du darfst nicht von ihm so weggehen, wie du gekommen bist. Und das ist der Wille Gottes. Das ist nicht nur ein guter Wunsch für den US-Senat damals gewesen, sondern ich denke, das ist auch ein sehr guter Wunsch für jeden von uns heute Abend. Herr, ich möchte nicht so weggehen. Egal, ob ich jetzt nur mein Abendgebet spreche oder mein Morgengebet spreche, egal was ich tue, ich möchte, wenn ich zu dir komme, nicht mehr von dir so weggehen, wie ich gekommen bin. Wir müssen also anders nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Unser Geist, unsere Seele müssen verändert werden. Und deshalb ist die Frage, wenn du in den Gottesdienst kommst, wirst du verändert? Verändert sich was? Eine ganz große Frage. Ich stelle mir selber. Herr, redest du zu mir? Bist du mit einer Einstellung hierher gekommen? Herr, rede. Herr, verändere mich. Ich bin bereit auf Veränderung. Die meisten sind gar nicht bereit auf Veränderung. Weißt du, wenn du in den Gottesdienst kommst, solltest du auch bereit sein, dass Gott dich wieder neu einstellt, so Feineinstellung. Weißt du, wir sind manchmal so verschoben oder wir sind nicht auf der Linie Gottes. Herr, stell mich auf den Weg, erforsche mich, Gott, prüfe mich und erfahre mein Herz und sehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn nicht, korrigiere mich. Bist du also bereit hier, dass etwas passiert, dass du ein bisschen verändert wirst, dass deine Motive verändert werden, dass dein Charakter verändert wird? Vielleicht muss man dir an die Ohren ziehen. Vielleicht zieht dir irgendjemand an die Ohren. Bist du bereit, Korrektur anzunehmen? Viele Leute sind gar nicht mehr bereit, Korrektur anzunehmen. Deshalb auch niemand sagt mehr dir die Wahrheit. Und du bist dann baff, warum passiert mit mir nichts? Du kannst dich nur verändern, wenn du die Wahrheit weißt. Ohne der Wahrheit wirst du nie die Wirklichkeit erleben. Also wir müssen in jedem Gottesdienst uns ein bisschen verändern. Und mein Ziel ist heute Abend auch, dass du eine Veränderung in deinem Glauben, deinem Inneren erlebst. Herr, wenn ich zu dir komme, ich erwarte etwas von dir. Ich erwarte, dass du zu mir sprichst, auch wenn es mir ein bisschen komisch klingt und hart klingt und unerträglich ist und ich etwas schlucken muss und vielleicht beinahe ersticke dabei. Herr, aber ich bin bereit, auf dein Reden einzugehen. Wenn du in den Gottesdienst kommst, egal in welchen, dein Anliegen soll es sein, ich komme entmutigt. Und der Gottesdienst ist dazu da, wenn du entmutigt hierher kommst, dass du ermutigt wirst. Dass man dir unter die Flügel greift. Und dass du ermutigt nach Hause gehst. Halleluja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Gott liebt mich. Amen. Und dann gehst du nach Hause und als ein Geliebter Gottes. Deshalb ist auch Anbetung da. Die einen beten Gott an und preisen Gott. Ich habe einen Fall einmal erlebt in einer Gemeinde. Da ist eine Schwester, die kniet und sagt, Gott, ich danke dir, du liebst mich. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Und daneben sitzt einer, der betet aber gar nicht. Da kam er im Gottesdienst so wie ein Stoffel. Und am Schluss geht er auch auf die Knie und sagt, Heiland, wenn du die Schwester liebst, du liebst mich bestimmt auch. Weißt du, Anbetung steckt an. Anbetung ist ein Virus. Anbetung. Wenn du richtig in der Anbetung bist und Gott anbetest und dich nicht nach links und rechts scherst, Anbetung ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott und sonst niemand. Dich muss niemand hören. Dich braucht auch niemand zu hören. Es ist eine Sache zwischen Gott. Wenn du Gott anbetest, wirst du deinen Nachbar anstecken, der wird nicht mehr anders können, als auch auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, danke, dass du mich auch liebst. Also mich liebst du bestimmt auch, wenn du die Schwester liebst. Du kommst im Gottesdienst traurig. Also wir sollen nicht mehr so nach Hause gehen nach dem Gebet von Peter Marshall, wie wir gekommen sind, sondern wir sollen uns erinnern, dass wir verändert anders nach Hause gehen sollen, wie wir gekommen sind. Du bist traurig in den Gottesdienst hineingekommen und es gibt Leute, wo traurig sind und die haben Schweres erlebt, Schweres über sich ergehen lassen müssen, sind geschlagen, geprügelt worden, beschimpft worden, verflucht, verwünscht, verdammt worden und bedroht worden und so weiter. Du solltest in diesem Gottesdienst Erquickung finden und du solltest fröhlich wieder rausgehen dürfen. Dazu ist der Gottesdienst da. Gottesdienst ist da, dass du aufgebaut bist, dass aus einem Negativen ein positiver Mensch wirst. Du kommst schwach in den Gottesdienst und du sollst gestärkt nach Hause gehen. Du kommst bedrückt in den Gottesdienst und du sollst erquickt und erleichtert nach Hause gehen und hüpfen und sagen, Halleluja, oh, ich habe Gott geschaut, ich bin Gott begegnet, ich war in der Gegenwart Gottes, mir ist wohl in dem Herrn. So solltest du nach Hause gehen. Das ist der Sinn des Gottesdienstes. Und deshalb, du wunderst dich manchmal, ja, für mich hat der Gottesdienst nichts gegeben. Manche Predigten bringen dir vielleicht nichts, weil du nicht in einer Erwartungshaltung bist, Nummer eins, aber gleichzeitig, das ist nicht dein Problem. Vielleicht hat Gott nur auf einen einzigen Menschen sich konzentriert in der ganzen Gottesdienst und nur dir, dem Belasteten, den Müden, den niedergeschlagenen Kind Gottes, was zu sagen und ihn aufzurichten. Und manchmal ist ein Gottesdienst für einen einzigen Menschen nur da, selbst wenn es 1000 Leute da sind. Und deshalb sei nicht so eifersüchtig und neidisch und sag, und mir hat es nichts gebracht. Das hat Leute, wenn eine Seele gerettet wird, freut sich der ganze Himmel. Wenn einem Menschen geholfen wird, freut sich der ganze Himmel. Du kommst erschlagen, verwundet in den Gottesdienst und hier sollst du geheilt und erquickt werden. Hier sollst du Frieden bekommen über dein Problem. Du kommst vielleicht leer und ausgebrannt in den Gottesdienst und du sollst aufgetankt, frisch mit voll Power nach Hause gehen. Das ist der Sinn von Gottesdienst. Ich meine jetzt nicht die Versammlung heute Abend, sondern ich meine grundsätzlich, egal was, ob es jetzt ein Hauskreis ist oder jetzt Gebetsstunde ist oder deine Privataudienz mit Gottes, dein Privatgespräch mit Gottes, egal, du solltest anders rauskommen, als du reingekommen bist. Wenn das nicht der Fall war, war es nicht Anbetung. Und weißt du, und wenn du zum Beispiel nicht erhört worden bist und dir hat's nichts gegeben und du sagst ja, für wen hat er heute gepredigt eigentlich? Oder für wen war der ganze Gottesdienst? Es war, um dich zu korrigieren, sei nicht so egoistisch. Um dich auf den Teppich zu holen, sei nicht so neidisch. Sei nicht so eifersüchtig. Weißt du, gleichzeitig, du sagst, mir hat es nicht gegeben, aber Gott lehrt dich eine Lektion, bleib auf dem Teppich. Hier kommst du vielleicht gekrochen, als Gefallener, voller Schuld, wir haben ja gesungen hier, voller Last und bedrückt. Und hier sollst du aufgerichtet werden. Du kommst beschmutzt, mit Dreck beworfen hierher. Weißt du, was wir dann machen? Wir nehmen dich in die Dusche. Und wir putzen dich und machen dich sauber. Und reinigen dich und stellen dich wieder her. Die Bibel sagt, reinigt die Aussätzigen. Mach die wieder in Ordnung und sag, du bist unser Bruder und bleibst unser Bruder. Egal, was jetzt der Teufel aus dir machen wollte und wie er dich angegriffen und angefasst hat. Hier wirst du stabilisiert, hier wirst du gefestigt. So, und jetzt steh gerade mal, probier mal. Vielleicht versuchte der Teufel, das Rückgrat bei dir zu brechen. In welcher Form auch immer. Und hier wirst du in Gips gelegt, in Gipsbett gelegt und hier wirst du geheilt. Gemeinde und Gottesdienst und die Gegenwart Gottes ist zur Heilung der Seele da. Anbetung. Anbetung hat eine große Vorlaufzeit, eine große Vorbereitungsphase. Es geschieht nicht so, jetzt lass uns Gott anbeten. So geht's nicht. Wenn im Alten Testament Menschen Gott angebetet haben, haben sie sich 7 Tage Zeit genommen. 7 Tage. Lies das Alte Testament. Lies, wie Moses in die Stiftshütte ging. Lies, wie Moses zum Berg Gottes hinaufging. Und so weiter. Die haben nicht nur einfach jetzt 3, 4 und schon angebetet. Das geht nicht, Geschwister. Das geht nicht. Das ist eine Selbsttäuschung. Man macht sich was vor. Das ist eine Anbetung im Fleisch, aber niemals eine Anbetung im Geist. Es ist eine Vorbereitung. Man sammelt. Pfingsten geschah, nachdem sie 10 Tage einmütig beieinander waren. Und dann kam der Heilige Geist. Und dann haben sie unaussprechliche Worte gesprochen. Die meisten wissen gar nicht Sinn und Zweck des Gottesdienstes und vor allem auch der Anbetung, was die Anbetung ist. Zuerst einmal, der wahre Gottesdienst ist keine Unterhaltung. Der wahre Gottesdienst ist nicht Unterhaltung, wo wir uns austauschen, wie geht's dir, was machst du und so weiter. Da kann man ins Café gehen oder an der Theke irgendwo um die Ecke. Wahrer Gottesdienst ist eine Tankstelle, wo du tankst. Durch die Anbetung wirst du so gefüllt und je mehr du anbetest, desto voller wirst du, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Es ist, manchmal ist die Anbetung oder der Gottesdienst hat den Zweck so erste Hilfe. Da wirst du zuerst mal verarztet, bedient. Ist so eine Sanitätsstation und eine Erfrischungsstation, eine Oase in der Wüste. Das ist zuerst mal eine Form der Anbetung, aber es fängt langsam an, Stück für Stück. Jesus sagt, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln. 2 oder 3, müssen es nicht 300 sein, 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Bevor wir beten und Gott anbeten, also in der Gruppe, jetzt nicht in der Einzelnen. Der Einzelne, da musst du mit Seele, Geist und Leib eins werden. Das sind auch die drei. Zuerst muss dein Körper genau das wollen, was dein Geist und deine Seele wollen. Und deine Seele muss das wollen, was dein Geist und dein Körper will. Und dein Geist muss das wollen, was deine Seele und dein Körper wollen. Also weil die meisten Leute, die sind schizophren. Die sind gespalten in ihrer Persönlichkeit. Die wollen in den Himmel, aber die sind nicht bereit zu fliegen. Sie sind nicht bereit, die Erde zu verlassen. Sie sind nicht bereit, sich von dieser Welt zu trennen. Oder die einen, die wollen alles verstehen, begründen und so weiter, aber die wollen nicht träumen, denn die Erlösten werden sein wie die Träumenden. Also die Seele. Die Seele ist etwas, was nur zu Gott Kontakt hat. Jesus sagt also, wo zwei oder drei eins werden in meinem Namen, sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Natürlich sagt er auch, was sie dann bitten, werden sie auch empfangen. Wir wundern uns manchmal, wir haben gebetet, 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 aber wir sind schizophren. Wir sind zerrissen innen drin. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Und da ist schon das große Problem vorhanden. Deshalb ist, bevor wir beten, also ich meine jetzt in Gruppe, ich spreche heute Abend über urchristliche Anbetungsform. Bevor wir beten, müssen wir wissen, weshalb sind wir hier? Weshalb bist du heute Abend hierher gekommen? Was zu lernen, was zu entdecken, was zu erleben? In wessen Auftrag bist du hierher gekommen? Es ist nicht nur wichtig, dass du mal einfach hierher kommst, weil angesetzt ist Mittwoch 16 Uhr Andacht. Es geht nicht darum, sondern der Heilige Geist muss dich gezogen haben. In wessen Auftrag? Und wer hat es befohlen, hierher zu kommen? Hat das dein Fleisch befohlen? Hat dir irgendeine Schwester, ein Bruder befohlen? Hat es der Pastor dir befohlen? Wer hat dir die Anordnung gegeben, geh in die Versammlung? Da scheitert es bei den meisten Leuten. Denn die meisten Leute haben keinen inneren Drang. Auf Anregung des Heiligen Geistes kam Simeon und Hanna in den Tempel. Auf Anregung. Du musst, wenn du in den Gottesdienst gehst, nicht nur gehen, weil jetzt 10 Uhr Sonntagmorgens Gottesdienst ist. Nein, du musst auf Anregung des Heiligen Geistes gehen. Der Heilige Geist muss dich ziehen. Der Heilige Geist muss dich motivieren. Ich muss heute in den Gottesdienst. Egal, wenn die Welt zusammenklappt. Egal, wenn alles untergeht. Ich muss, ich will meinem Herrn begegnen. Dieses innere muss da sein. Wenn das nicht da ist, bist du nicht in Jesu Namen zusammengekommen. Die meisten Leute denken nur, wenn ich sage, im Namen Jesu, das ist nichts. Das ist nichts. Jeder kann sagen, selbst der Teufel kann sagen, im Namen Jesu. Und er kennt Jesus und er kann Jesus buchstabieren. Aber es geht darum, dass du diesen inneren Zug bekommst, im Namen Jesu. Ich muss, oh Herr, und dann kann dich niemand auch abhalten und behindern. So, weshalb bist du da? Um wessen Auftrag bist du da? Und um wem geht es im Gottesdienst? Geht es um Herrn Matutis? Geht es um Bruder, Schwester? Geht es nur, einen lieben Menschen zu sehen? Geht es nur, damit ich niemand begegne draußen? Was weiß ich alles? Weißt du, es gibt auch negative Motive. So, was ist der Grund? Weshalb bist du da? Und um wem bist du da? Und unser Ziel soll es sein, ich will nur Jesus begegnen. Ich verfehle meine Predigt, wenn ich nicht fertig bringe, die Menschen zu Jesus zu bringen. Und du verfehlst den Gottesdienst, wenn du nicht zu Jesus kommst und Jesus nicht erreichst. Wenn es hier nicht um Jesus geht, geh gleich nach Hause. Dann bist du am falschen Ort. Wenn ich dich nur unterhalten soll, vergiss es. Es geht mir nicht um die Unterhaltung. Es geht mir, dass du zu Jesus kommst. Und wenn wir nicht wegen Jesus gekommen sind, sollen wir gleich daheim bleiben. Haben wir hier nichts verloren. Hier geht es um Jesus. Wir wollen Jesus begegnen, auch wenn es vielleicht nur ein Zentimeter, aber wir wollen Jesus begegnen. Und wir wollen Jesus treffen, wir wollen Jesus berühren. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, bin ich verändert nach Hause, gehe ich verändert nach Hause. Warum viele Leute nach einem Gottesdienst nicht nach Hause gehen, ist, weil sie ohne Erwartung im Gottesdienst kommen. Die Frau hat sich vorgestellt, also ich gehe und ich berühre von hinten, da braucht mich niemand sehen. Niemand, es geht niemand was an, was ich in meinem Herzen mir ausdenke und ausmale und was ich mir vorstelle und was ich hören und wissen wollte. Ich möchte Jesus berühren. Wenn ich nur könnte, die meisten werden schon aufgehalten, da werden sie an der Tür schon abgefangen mit dem und dem Problem und da werden die, bis sie hier vorne am Sitzplatz sind, weißt du, da werden sie so abgehalten. Das Beste für meine Leute, was ich das meinen Leuten immer am besten sage, Geschwister, wenn ihr in Gottesdienst kommt, kommt hier in den ersten Reihen. Denn hinten, da gehen Türen auf und zu, dann klingelt das Telefon womöglich und dann passiert dies und jenes und dann wirst du so abgelenkt. Und der Teufel versteht dich, gerade wenn es ernst wird, musst du Pipi. Verstehst du? Und gerade wenn es um die Berührung Gottes geht, weißt du, gerade wo es um Jesus geht, der Teufel, passt nur auf, Mir ist es so auffällig gewesen beim Billy bei diesen Evangelisationen. Immer wenn der Altar ruft, bei Kranke war, da saßen alle festgespannt da. Aber es dann überall um die Bekehrung ging. Wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Da sind Leute aufgestanden und deshalb sagte, lasst uns die Häupter neigen und lasst uns ruhig sein und so weiter und dergleichen. Und da plötzlich bewegt der Teufel und plötzlich kommt Druck auf die Blase und alles Mögliche. Der Teufel weiß, dich ganz genau in entscheidenden Momenten abzuhalten. Auch bei dir zu Hause. Weißt du, du betest und du preist Gott und du anbetest den Herrn und so weiter. Was passiert? Klingelt das Telefon. Oder der Vertreter steht an der Tür. Und schon, oder irgendetwas fällt runter oder dann zischt wieder irgendwo was oder Maschine piepst. So, wir wollen Gott treffen und Gott begegnen. Ich gehe aus heute für die urchristliche Anbetungsform und das Gemeindeleben der ersten Christen. Ich nehme die Urgemeinde und ich möchte bei der Urgemeinde etwas bleiben. Nachher ist die Urgemeinde auch nicht mehr Urgemeinde gewesen. In der Urgemeinde kam der Teufel wieder rein. Und du siehst, der Teufel, gerade wenn du gesegnet bist, kommt der Teufel, wenn so richtig läuft. Eine Erweckung nach meinem Studium, ich habe mal ein Studium und eine Arbeit gemacht für jemand, oder für mich selber und natürlich auch für jemand, für eine Publikzeitschrift. Eine Erweckung, die meisten Erweckungen, die es überhaupt in der Geschichte gab, haben nicht länger wie 3 Jahre gedauert. Gemeindeerweckungen. Dann kam immer was dazwischen. Dann kam die Organisation dazwischen. Dann kam Menschlichkeit dazwischen. Dann kam Zwist dazwischen. Dann kam die dann gleich was kassieren wollten, was verdienen wollten dabei und so weiter. Eine Erweckung auch mit einem geistlichen Leben. Es geht eine Weile gut. Bis der Teufel merkt, mit dir geht's gut. Du hast einen Power und du bist gesegnet. Also diese urchristliche Gemeinde, wir bleiben bei Kapitel 4, Apostelgeschichte, Vers 32 bis 35. Und da sehen wir die Form, die urchristliche Form der Gemeinde, des Gemeindegottesdienstes. Und es zeigt uns, sie waren ein Herz und eine Seele. Also Anbetung, ohne dem geht's nicht. Ein Herz und eine Seele. Also dein Herz und deine Seele müssen zuerst mal stimmen, aber nicht nur dein Herz und deine Seele, sondern die Gruppe, die Gott anbetet. Wenn da nur einer oder zwei sind, die nörgeln, die nicht einverstanden sind, die kritisieren, die sollten am besten nach Hause schicken und sagen, geh nach Hause und schlaf dich aus. Die haben nichts in einem Gottesdienst, wo es um Anbetung geht, wo es um Gott begegnen geht. Evangelisationen dürfen sie alle kommen. Aber wenn es um Gott geht, die sollte man nach Hause schicken. Denn die können Gott nicht anbeten. In dem Augenblick, wo einer da ist und negative Gedanken ausstrahlt, Gedanken sind Mächte, und denkt, was wollen die? Die sind doch blöd. Menschen sind, die spinnen da. Und die sind verrückt. Und die sind nicht mal auf dem Teppich. Weißt du, wenn du Gott anbetest, darfst du dich selber vergessen. Das geht nicht mehr um dich, das geht um Gott. Weißt du, und dann bist du auf der Wolke Nummer 7. Das verstehen die anderen nicht. Wenn einer nicht dabei ist, der versteht nicht, was will denn der? Und was wollen die? Also, sie waren ein Herz und eine Seele. Und wie ist es zustande gekommen? Sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten alles gemeinsam. Weißt du, die haben miteinander alles ausgesprochen. Ich kann mir vorstellen, die haben schon Knatsch miteinander gehabt. Petrus, was hast du mit dem Heiland gemacht? Du hast ihn verraten oder verleugnet. Und Johannes, bist auch nicht besser und so weiter. Und da gab es so hin und her diskutiert, aber sie haben alles ausgesprochen. Also Anbetung ohne Versöhnung ist nicht möglich. Deshalb, wenn Menschen, bevor sie Gott anbeten, müssen sie eins werden. Versöhnung ist der Schlüssel dazu, Vergebung. Und dann, sie hatten Eintracht, sie waren einträchtig beieinander. Das heißt, sie haben ein Ziel verfolgt, nicht, der hat in der Richtung gezogen, der hat wie Schwiegermutter gebetet, der hat für den Ochsen gebetet, der hat für das neue Auto gebetet, nein, sie haben alle ein Ziel gehabt, eine Vision, eine Schau, Jesus, Jesus, Jesus und nochmals Jesus. Und dann, was löste diese Zeichen, dieses ein Herz und eine Seele Zustand aus? Sie, und die Zeichen und Wunder und so weiter, sie haben alles verkauft, sie haben alles reingebracht. Jeder brachte, was er hatte, rein. Das gilt nicht nur ums Geld hier, das ist nicht nur das Äußere, aber das ist ein Symbol. Mit dem Geld fängt alles an und man hält Geld und man redet nicht darüber. Sie brachten alles rein, was sie hatten. Sie investierten alles. Und deshalb, wenn du echte Anbetung erleben möchtest, urchristliche Anbetung, musst du alles investieren, alles von dir weggeben. Und dein Bestes geben. Und das löste Zeichen und Wunder aus. Und da heißt es, und da lädt keiner eine Not. Eine Anbetung passiert, also wenn wir uns einbringen, guck mal, du lächelst gar nicht, du freust dich noch gar nicht, geht's dir schlecht, hast du ein Problem, fehlt dir was, können wir dir was tun, kann ich dir helfen? Und dann, sie teilten einander, da hat keiner Mangel gehabt. Und wir sollten zuerst einmal, bevor wir Gott anbeten, zuerst einmal das, was du hast, teilen. Vielleicht hilft das, ermutigen einander oder einander dienen. Und Anbetung fängt, indem wir zuerst einmal einander ermutigen, bevor wir mit Gott reden. Halleluja. Nein, das ist ein bisschen zu weit weg. Jeder hatte so viel, wie er es nötig hatte. Die Jünger blieben, und das ist jetzt noch ein anderer Punkt bei der ersten Christenschar, die Jünger blieben beständig in der Gemeinschaft. Und das hat Jesus sie gelehrt. Bleibet in all dem und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist so das Konzept, die ersten Christen haben kapiert. Und wie ist es mit den letzten Christen? Kapieren die das auch? Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das kannst du nicht mit einmal. Einmal ist es wunderbar. Aber weißt du, der Segen kommt erst bei dritten, vierten, fünften Mal. Am siebten Tag. Jerichos Mauern sind erst gefallen, als sie am siebten Tag siebenmal um die Stadt marschierten. Die Herrlichkeit Gottes kommt erst, wenn wir beständig eine Sache tun. Und wenn du in deine Anbetung hineinkommen möchtest, solltest du beständig in der Gemeinschaft bleiben, auch wenn es nur drei sind. Es braucht nicht 300, drei. Jesus sagt weiter, wo nur Menschen wegen was anderem zusammenkommen, da bin ich nicht gegenwärtig, wenn ich diesen Spruch umdrehe. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich gegenwärtig. Aber wenn die Menschen wegen was anderem hierher kommen, ach, eine schöne Zeit, eine wunderbare Stimmung. Oh, das tut mir gut, da kann ich ein bisschen Gymnastik machen oder da kann ich ein bisschen das und jenes. Du bist fehl am Platz, da bin ich nicht gegenwärtig. Wenn wir nichts lernen wollen von ihm, wenn wir nichts hören wollen auf ihn, weißt du, dann ist das ganze fromme Zeug nur eine Dekoration. Anbetung. Dann hat der Gottesdienst das Wesentliche verfehlt. Denn das Wesentliche eines Gottesdienstes ist, gib Gott die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Wenn wir also nicht Gott begegnen, war das Treffen umsonst und vergeblich. Dann gehen wir nach Hause so, wie wir gekommen sind. Und das ist falsch. Das ist falsch. Da hat sich nichts verändert. Dann war Jesus nicht dabei. Dann sitzt du wahrscheinlich draußen an der Tür, vielleicht begegnest du dann auf dem Nachhauseweg eher dem Herrn Jesus, als in solch einem Gottesdienst, wo Jesus nicht zugegen war, wo Menschen nicht in seinem Namen zusammenkamen, wo Menschen nicht von Jesus angezogen wurden, auf Anregung des Heiligen Geistes. Dann bist du vielleicht, begegnest du Jesus draußen auf der einsamen Straße irgendwo in der Wüste. Egal, auch wenn die Gemeinde noch so viel Aktivitäten hat, ich denke nur an die Gemeinde in dem Sendschreiben, Jesus sitzt vor der Tür. Die haben so schöne Gottesdienste gehabt, so schöne, tolle Musik, so laute Musik und so leise Musik. Und sie hatten alles, sie haben perfekte Prediger. Johannes war sogar noch in der Gemeinde, der Apostel Johannes und so weiter. Und Jesus sagt, ich sitze vor der Tür. Traurig. Weswegen, warum und weshalb sind wir hier? Nur einen Menschen zu hören? Jesus fragt sogar, warum seid ihr rausgekommen in der Wüste, als Johannes der Täufer wirkte? Wollt ihr jemanden sehen in weiche Kleider, geht nach Jerusalem? Wollt ihr jemanden sehen und so weiter? Und dann fragt er, wollt ihr nur einen Menschen sehen? Dann geht dort, wo die Menschen sind. Aber der Mann, die Stimme Gottes, Johannes der Täufer in der Wüste, hat Kamelhaar gehabt, hat wilden Honig gegessen und Heuschrecken gefressen. Gegessen, Entschuldigung. Deswegen sind wir hier. Seine Stimme zu hören, ihn besser kennenzulernen, ihm näher zu kommen. Ich frage immer wegen der Anbetung noch, arbeite darauf hin. Sind wir nur Fans von Jesus? Jesus hat so viele Fans. Jesus People, Jesus Freaks heute gibt es noch als Überrest von dem. Weißt du, so Jesus Freaks, oh Jesus. Aber sind wir bereit, auch von Jesus zu lernen? Wollen wir seine Nachfolger sein? Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Anbetung ist mehr als nur ein Fan von Jesus sein, begeistert von Jesus, sogar noch so ein Schild tragen. Ich liebe Jesus. Ist mehr als das. Anbetung ist, all das zu lernen, was er uns befohlen hat, ihm zu gehorchen. Damit fängt die Anbetung an. Und in der Bibel heißt es, Leute, hört auf mit dem Quatsch, mit der Anbetung. Ich mag eure Anbetung nicht. Ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Das ekelt mich an. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Und dann sagt er weiter, Gehorsam ist besser denn Opfer. Also Anbetung fängt mit dem Gehorsam an. Nicht irgend mit einer frommen Theorie, mit Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Zerreißt nicht eure Kleider. Weißt du, es sieht gewaltig aus, wenn der hohe Priester sein Kleid zerreißt. Und sagt, guck mal, ich glaube. Und ich stehe dazu und so weiter. Der Herr möge gnädig sein uns allen. Oder dass man die Bundeslade vorne wegnimmt. Und sagt, der Herr soll streiten, die Lade wird uns gestohlen, der Herr ist nicht mit uns. Deshalb, es hat keinen Zweck, nur Jesus-Fan zu sein oder Gottes-Fan zu sein, von ihm zu lernen. Damit beginnt der wahre Gottesdienst, ihn auszutragen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast, in seine Fußspuren zu treten und all das zu tun, was er uns befohlen hat. Es geht nicht nur um die Anwesenheit, dass man in der Gemeinde war, sondern warum ist man anwesend? Warum bist du heute anwesend? Denk drüber nach, muss mir keine Antwort geben, auch nicht sagen so und so. Jesus ist nur dort anwesend, wo es absolut um ihn geht. Egal, wer da vorne steht, egal, wer neben dir links und rechts sitzt oder hinter dir. Jesus geht es darum, dass man seinen Willen erkennt und seinen Willen tut. Ihm geht es absolut nur um das Reich Gottes, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und es geht ihm absolut nur um die Ehre Gottes. Das ist Anbetung. Man trachtet absolut nur um die Ehre Gottes. Und es geht nichts über die Anwesenheit Jesu. Leute, was nützt der schönste Gottesdienst mit viel Rimmedimmi? Und Jesus war nicht dabei. Die ersten Christen kamen im Geist Jesu zusammen, also in seinem Namen, im Geist Jesu. Und ihnen ging es ausschließlich um Jesus. Ausschließlich. Und da war kein Gottesdienst so lang. Denn ich sehe jetzt Petrus auch, als er dann nachher zur Gebetsstunde geht, auf dem Weg zur Gebetsstunde, sagte, horch, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Da hat Jesus schon im Herzen getragen auf dem Weg zum Gottesdienst. Und er sagte, horch, Jesus, nimm Jesus. Nimm Jesus. Der war schon von Jesus erfüllt auf dem Weg zum Gottesdienst. Von Jesus ergriffen. Er war total Jesus schon ergeben. Als er nach Hause ging und hat er schon sich von zu Hause verabschiedet und sagt, Frau, ich gehe jetzt Jesus zu begegnen. Kinder, ich gehe jetzt Jesus zu suchen. Und er war voll mit Jesus im Einklang und es ging ihm ausschließlich um Jesus, als er den sieht. Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesus steh auf und wandle. Weißt du, der war schon so voll Power auf dem Weg zum Gottesdienst. Was soll dann im Gottesdienst passieren, wenn er schon so voll Power auf dem Weg zum Gottesdienst war? Weißt du, wenn wir im Gottesdienst kommen, oh, ich habe gerade noch geschafft. Was glaubst du, was ein Gottesdienst ist? Für die Katz. Das mag gut sein einmal, aber das immer so auf die letzte Minute, auf dem letzten Drücker. Da kommt Gott zu. Und schnaust aus dem letzten Loch. Das ist kein Gottesdienst. Wir sollten, wenn wir in den Gottesdienst gehen, weißt du, wenn da jemand begegnet, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, ich bin schon so voll von Jesus. Nimm's. So erfüllt von Jesus. Weißt du, wir sind nicht erfüllt von Jesus. Wir sollen schon von zu Hause weggehen und uns einstellen, so wie man ein Radio und so die Frequenz einstellen, dass ich auf Jesu Wellenlänge bin, auf die Welle Gottes oder auf die Welle des Heiligen Geistes. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Nicht, dass ich ergriffen hätte. Wir haben es noch nicht begriffen und nicht ergriffen. Aber wir sollten ergriffen sein von Jesus. Gott will jeden von uns haben. Wir sind für Gott sehr wichtig, einmalig und was Besonderes. Und er möchte mit dir eine extra Begegnung, ein extra Rendezvous haben. Er möchte mit dir extra reden, extra mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte extra deine Meinung hören. Und wir dürfen, wenn wir Gott anbeten, zuerst einmal unser Herz ausschütten. Weißt du, zuerst musst du leer werden von all diesen Problemen, was dich beschäftigt. Weißt du, zuerst mal wird drum geplätschert und der Herr sagt, aber ist das alles? Hast du noch mehr? Und erst wenn du dein Herz ausgeschüttet hast, dann sagt er so, und jetzt will ich dein Herz reinigen und dein Herz mit meinem Geist und mit meiner Kraft füllen. Und jetzt beginnt wahre Form der Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Dann beginnt es. So, wenn du zusammenkommst, solltest du fragen, was geht's mir hier? Anbetung ist, und wenn wir dann nachher so weit gekommen sind, dass wir ein Herz und eine Seele geworden sind, was ist deine Meinung über Gott? Und Anbetung fängt an mit deiner Meinung über Gott. Was sagst du über Gott? Was ist dein Kommentar? Oh Vater, du bist mir mein Alles. Jesus, ich liebe dich. Für wen haltet ihr mich? Wir sehen bei der Gemeinde damals, als der Herr seine Jünger befragte, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich? Und echte Anbetung ist nicht, ja, du bist Prophet, du bist ein guter Lehrer, ein Rabbi, du bist ein Heiler, ein Wunderwirker. Nein, plötzlich, und der Einzige, der Jesus richtig angebetet hat, war Bruder Petrus. Plötzlich sagte er, oh Herr, nein, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war Anbetung im Geist. Alles andere, was du von Jesus sagst, ein Lehrer, ein Meister, ein Guru oder was weiß ich, was wir alles von Jesus denken, das ist keine Anbetung. Anbetung ist, wenn es aus uns rausplatzt durch den Heiligen Geist, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Plötzlich gehen dir die Augen auf. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben sie dir das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Geistes. Das kam aus dem Heiligen Geist. Und dann fällt er wieder zurück in Judaismus. Ja, das widerfahre dir nicht, Herr. Und du siehst, wer dann aus ihm spricht, aus uns kann Gott oder Satan oder der Heilige Geist und Satan fast gleichmäßig sprechen. Also, wenn du nicht in der richtigen Geisteshaltung bist, spricht aus dir der Teufel. Kannst noch so fromm sein. Kannst Pfingstler sein, kannst Charismatiker sein, kannst Zungenredner sein, spricht der Teufel. Wir müssen im Geist sein. Deshalb sagt uns die wahre Anbetung, die Zeit wird kommen, dass wahre Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahre urchristliche Anbetung geschieht durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Fleisch und Blut, Bruder, haben es dir nicht offenbart. Wenn du heute anbetest, solltest du aufhören, deine Worte zu suchen, deine Gedanken zu suchen. Herr, zeige mir Jesus. Herr, zeige mir Jesus. Ich möchte Jesus sehen, den Vater und den Heiligen Geist. Und wenn du das erlebt hast, wer Jesus ist und wer Vater ist und wer der Heilige Geist ist, dann da geht das Volk Gottes zugrunde aus Mangel an der Erkenntnis Gottes, der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil die das nicht begreifen, was es ist. Und das kannst du nur begreifen durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und deshalb wird die gleiche Stelle übersetzt, wo es an Vision fehlt, geht das Volk Gottes zugrunde. Wo es an echte, gottoffenbarte Anbetung geht. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, geht die Gemeinde, das Volk Gottes zugrunde. Wenn du Jesus nicht begreifst, hast nichts begriffen. Wahre urchristliche Anbetung geschieht, dass man nicht mehr sich selbst sieht, dass man es nicht macht und menschlich begreift. Nein, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eine andere Dimension. Fleisch und Blut können dir das nicht geben. Selbst ich kann das dir nicht geben. Ich würde es dir gerne vermitteln. Aber es muss der Heilige Geist diese Offenbarung schenken. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alles, was bei Gott ankommen sollte, und eigentlich sollte unsere Anbetung bei Gott ankommen. Und ich sage dir ein Geheimnis, was ich persönlich entdeckt habe. Alles, was bei Gott ankommen soll, muss zuerst mal von Gott zu uns kommen. Okay? Alles, was bei Gott ankommen muss, muss zuerst einmal in Gottes Sprache umgesetzt werden, auf Gottes Wellenlänge gebracht werden müssen, muss auf Gottes Art präsentiert werden. Es muss zuerst einmal uns gegeben werden und die Bitten habt ihr von ihm. Auch die Worte der Anbetung habt ihr von ihm. Und glaubt nicht, dass Petrus das von sich entdeckt hat. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat ihm der Heilige Geist in den Mund gelegt. Uns müssen die Worte zur Anbetung von Gott in den Mund gelegt werden. Und das ist, wo ich die Stelle verstehe, der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch nicht von jedem Bibelwort allein und nicht von jedem Gedanken allein. Der Mensch lebt allein durch die Worte, die durch den Mund Gottes gegangen sind. Weißt du, wie Gott macht? Gott nimmt Kaut zusammen und dann macht er deinen Mund auf und schiebt in deinen Mund so wie ein Vogel. Und das muss von Gott zerkaut, von Gott verarbeitet, von Gott dir in den Mund gelegt werden. Und dann sprichst du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sprichst du in Autorität, dann sprichst du in Vollmacht. Die ersten Christen, sie haben täglich Gemeinschaft gehabt, weil sie das gefühlt haben, das braucht man. Täglich. Du brauchst täglich Gemeinschaft mit Gott. Nicht nur ab und zu mal und nicht nur gelegentlich und nicht nur zwei, dreimal in der Woche und nicht nur einmal im Jahr. Du brauchst täglich Gemeinschaft mit Gott. Wie haben sie das gemacht? Wisst ihr, was mein größtes Anliegen hier in Berlin ist? Ich möchte keine Hauskreise, ich halte nicht viel von Hauskreisen, aber ich möchte Gebetszellen, dass da wohnen zwei Schwestern in der Nähe und da wohnen 3, 4 Gotteskinder in der Nähe, dass sie sich zusammentreffen und miteinander beten. Und wenn sie das nicht können, sie können eine Telefonschaltung machen. Das heißt also am Telefon, 2 Leute beten am Telefon und das kann man zwischendurch auch machen, dass man am Telefon miteinander betet und miteinander austauscht und sagt, oh, ich möchte, lass uns zusammen beten. Dann beten gleichzeitig eins und dann können die Spitzel gar nichts mitkriegen. Mensch, die beten durcheinander. Ja, wir beten zu Gott und wir beten nicht zu Menschen. Und wir sollten viel mehr das Telefon nutzen, nicht zum Tratschen, sondern zum Beten. Nicht zum Tratschen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Also es ist nicht kompliziert. Wir stellen uns nur so kompliziert manchmal an. Sie lobten und priesen Gott täglich. Sie lobten und priesen Gott täglich. Morgens, wenn sie aufwachten, Glory. Halleluja. Sie hatten alles gemeinsam. Sie dienten den Menschen. Sie sorgten für die Armen und Witwen. Weißt du, der wahre Gottesdienst ist nicht nur beten und singen. Der wahre Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen nach Römer 12 in ihrer Trübsal zu besuchen. Und weißt du, du musst ja nicht unbedingt jetzt gerade heute Morgen um 6 Uhr dorthin gehen. Nein, aber du kannst in deinem Gebet die Leute so durchbesuchen. Gehst zu Müller und Meier und X und Y und besuchst und sagst, guck mal, die arme Frau hat nichts zu essen, Herr. Und so weiter, gib da was zu essen. Bring, schick irgendjemand. Und während du so betest, sagt der Heilige Geist, und warum gehst du nicht hin? Frische Brötchen. Und dann besorgst frische Brötchen plötzlich. Wir sollen anfangen, für Leute zu beten, die Gott uns irgendwo aufs Herz legt. Witwen und Waisen. Du musst nicht Schmarotzer unterstützen. Ich unterstütze keine Schmarotzer. Aber es gibt Witwen und Waisen. Und das merkst du, wenn die Leute einkaufen, wenn du dann bei irgendeinem Supermarkt stehst und dass sie nur Kleinigkeiten kaufen und so weiter und du siehst und dann mit dem Pfennig fuchsen und rechnen und umdrehen und so weiter. Dann könntest du ohne weiteres und du wirst kein Verbrechen und keine Sünde begehen, weder den Heiligen Geist, dass dir unvergeben wird, wenn du sagst, was fehlt ihnen? Gib ihnen 5 Euro. Wild fremden Menschen. Denn wir dienen ja Gott. Und die Frau, die oder der Mann, der das kaum bezahlen kann, und sagt, wir haben Arme unter uns. Wir haben es bloß nicht gescheckt. Es gibt Arme unter uns. Also ich meine in unserer Gesellschaft. Und so weiter. Lass die Liebe macht erfinderisch. Wenn du keine Liebe zu Gott hast und durch deine Betung kommt die Liebe zu Gott und je mehr du Gott liebst, fängst du auch die Menschen an zu lieben und kümmerst dich auch mehr um die Menschen. Und die Menschen liegen dir am Herzen, denn die Menschen sind Geschöpfe Gottes, sind ein Programm Gottes. Und in den nächsten Tagen werde ich über die Menschen sprechen, also was der Mensch ist. Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Du willst Gott anbeten und den Menschen hast du. Einer, der die Menschen noch hasst, ob es weiß, schwarz oder gelb oder grün, spielt keine Rolle. Wenn du die Menschen hast, dann betest du nicht Gott an, denn der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Fang also die Menschen an, auch zu dienen und Liebe zu üben. Das ist ein ganz wichtiges Gebot. Sie hatten alles gemeinsam und sie sorgten für die Armen und für die Witwen, die nichts dafür können. Also Menschen, die damals nichts dafür können. Und durch sie wuchs die Gemeinde. Und weil es bei ihnen stimmte, Anbetung kann passieren, erst wenn die Instrumentseiten gestimmt sind, die Seiten deines Lebens. Und weil es bei ihnen in der Gemeinde stimmte, weil der Herr an erster Stelle war, geschahen Zeichen und Wunder. Bis der Teufel sich eingeschlichen hat. Und er schleicht sich auch in der besten Familie ein. Glaubst es nicht, aber das ist so. Bis Neid und Eifersucht aufkam. Bis einige sich benachteiligt fühlten, hebräische und griechische Witwen, bis einige unzufrieden wurden in der Suppenküche, bis einige anfingen zu kritisieren. Und da hat sich der Teufel eingeschlichen. In dem Augenblick, wo kritisiert wird oder genörgelt wird, gemurrt wird, gemeckert wird, schleicht sich der Teufel ein. Das ist so seine Sprache, ist nicht mehr die Sprache des Heiligen Geistes. Die schönste Erweckung geht ein, wenn Neid und Eifersucht auftritt. Deshalb, wenn wir Gott anbeten, sollen wir neidlos und eifersuchtsfrei sein. Ohne Neid und ohne Eifersucht. Also ohne Zorn und Zwietracht. Deshalb schreibt Paulus, wir sollen Hände emporheben. Ohne Zorn. Also frei. Ohne, dass wir jemanden festhalten. Weißt du, du kannst die Hände nicht aufheben, wenn du nicht noch jemanden so am Schlawittchen hast und mit jemandem nicht auskommst oder jemanden nicht verträgst. Wenn die ersten Christen nicht mehr ein Herz und eine Seele waren, studiert die Bibel, liest die Apostelgeschichte, studiert die Bibel. Als sie nicht mehr ein Herz und eine Seele waren, hörten Zeichen und Wunder auf, hörte die Gunst Gottes in ihrem Leben auf, kam Verfolgung, hörten die Bekehrungen auf, hörte das Wirken Gottes auf, als nicht mehr die Eintracht da war, als sie nicht mehr ein Herz und eine Seele waren. Also die urchristliche Anbetungsform ist ein Herz und eine Seele. Schick lieber die anderen nach Hause. Trenn dich lieber von Leuten und sag, nein, ich möchte allein. Ich möchte lieber mit 2 Leuten beten, als mit 200, die halbe nicht einverstanden sind, kritisch sind, nörgeln und so weiter. Also das ursprünglich urchristliche Anbetungsform war Einheit, Reinheit. Sie waren ein Herz und so weiter. Da gab es nichts Trennendes. Ach ja, Bruder, komm, mach du das. Die haben immer andere vorgeschoben. Die haben einander höher geachtet als sich selbst. Waren gar nicht so von sich eingenommen. Ja, ich. Interessant ist, am Pfingsten, Petrus und die Elf traten auf, gemeinsam. Die gingen wie ein Mann nach vorne, standen auf dem Balkon und haben gesagt, so, jetzt erfüllt sich das, was der Prophet Joel gesagt hat. Sie sprachen gemeinsam, der an der Ecke, der an der Ecke, die haben das Gleiche gesagt, vielleicht mit ein bisschen anderen Worten. Aber als Eifersucht, Kritik und Neid aufkam, da hört die Herrlichkeit Gottes auf. Da kam Verfolgung und da kam Saulus und hat die Gemeinde zerstreut und nur noch Apostel blieben übrig. Die konnten wieder von vorne anfangen. Da kam Not in der Gemeinde, da muss man sogar für die Armen sammeln. Sie standen zwar noch im Feuer, als sie anbeteten und brannten und so weiter. Und als sie so zusammenstanden, weißt du, da passierten Zeichen und Wunder, kam Petrus aus dem Gefängnis raus, obwohl sie gar nicht daran glaubten. Sie haben gebetet, so wie wir manchmal tun, und nicht geglaubt, dass Gott auch antwortet. Und er kam, plötzlich steht an der Tür und klopft. Also du siehst, wenn wir eins sind, ob wir glauben oder nicht glauben, wie reif, wie perfekt, wie vollkommen wir sind, spielt keine Rolle. Gott hört unser Gebet. Aber eben später nachher ist nicht mehr viel passiert. Und Petrus wusste, als er rauskam, wo er hingehen sollte, zu den Ihrigen. Pff, komisches Deutsch. Ihrigen. Sie waren eine Familie. Sie teilten alles. Bis der Teufel da sie dazwischen einmischte. Bis Judaismus kam, bis Fanatismus kam, bis Nationalismus kam. In dem Augenblick, wo Nationalismus aufkommt, egal wo, in Deutschland oder USA, in dem die Leute nur noch ihre Nation, ihr Volk, ihre Rasse, ihr Geschäft sehen, geht Erweckung ein und hört das Feuer auf zu wirken. Nationalismus und Fanatismus, Judaismus oder was es auch immer ist. Gott segnet nach der Bibel. Gott segnet, wo Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Gott segnet, und da fließt der Segen Gottes, und das ist eine Form der Neuschöpfung. Du bist mit Gott eins und eins mit dem Herrn und so weiter. Und da fließt der Segen, da heißt es wie das Öl am Bart Aarons. Das fließt zu den anderen. Das hat Auswirkungen. Und das fließt zu allen, die Gott lieben. Und da profitieren auch die anderen Kinder Gottes. In deiner Umgebung, deine Mitmenschen profitieren davon. Aber in dem Augenblick, wo die Einheit zerstört wird, durch was es auch immer, deshalb versucht alles zu tun, dass zwischen euch und Christus nichts dazwischen kommt. Und wenn zwischen euch und Christus nichts dazwischen kommt, dann kommt auch zwischen einander auch nichts dazwischen. Ich habe in Schweden, damals hatten wir zwei Kinder, wandere ich mit meinen Kindern und suche eine Abkürzung. Und dann sehe ich eine Wiese und ich wusste, auf der anderen Seite geht's wieder weiter. Und dann will ich über diese Wiese, aber auf dieser Wiese weideten solche Ochsen oder Büffeln oder was weiß ich. Und ich steige über den Zaun. Und ich will euch sagen, was die Macht der Einheit bewirkt. Ich steige über den Zaun und bin auf ein Stück auf ihre Wiese. Und dann plötzlich kommen die ganzen Rindviecher und stellen sich eine Reihe, ein Glied, und vorne der Anführer, und er beginnt mit dem Fuß zu kratzen. Als er mit dem Fuß anfängt zu kratzen, habe ich gesagt, nix wie weg von hier. Du, ich habe mich nicht getraut, über die Wiese zu gehen. Der Teufel wird sich nicht trauen, über dein Leben hinwegzuschreiten, wenn wir in Einheit zusammenstehen, einmütig beten, Christus in unserer Mitte ist, und einer kratzt mit dem Fuß. Der hat gesagt, versuch's. Warum die Kirchen und Gemeinden, das Reich Gottes und die Sache Gottes hin und her, scheitert es, weil keine Einmütigkeit mehr da ist. Der Teufel hat die Einmütigkeit so zerstört, Allianz und Ökumen und weiß ich sonst alle ganzen Netzwerke, es ist nicht die Einheit, es muss eine geistgewirkte Einheit sein vom Heiligen Geist. Genauso wie wir zusammenkommen in Jesu Namen, das muss der Heilige Geist uns zeigen und offenbaren, weswegen und warum. Nicht alle Einheiten bringen Segen. Viele Einheiten bringen Fluch sogar und Vereinigungen. Zerstören einen, ruinieren einen. Weißt du, machen dich immun. Nicht immun, das ist ein anderes Wort. Impotent. Machen dich impotent, geistig. Bist nicht mehr fähig. Du musst auf den Rücksicht nehmen, auf den Rücksicht nehmen, auf den Rücksicht. Und du nimmst auf den Wichtigsten, auf die wichtigste Person keine Rücksicht mehr, auf den Herrn. Und der Heilige Geist kann dir nichts mehr sagen. Göttliche Einheit ist nur da, wo Jesus das Haupt ist und wir die Glieder. Wo wir so richtig vernervt, verbunden, verquickt, vernetzt sind mit Jesus. Und das ist die wichtigste Verbindung deines Lebens. Ich möchte ein Bild nehmen von den Termiten. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal ein Termitengebäude gesehen haben. Das ist so hart, So, doch, kannst du da rangehen und du wirst nicht zerstören können, so ein Bild, so ein Gebäude von den Termiten. Und die Termiten sind die schwächsten Geschöpfe oder Insekten überhaupt, die Termiten. Und so weiter. Millimeter groß, schwach. Also so ein kleines Tierchen kann nichts bewegen eigentlich. Aber weißt du, wo die stark sind? In Einheit. In Einheit sind sie stark. Termiten, sie leben in großen Kolonien, so wie die ersten Christen. Sie hatten alles gemeinsam. Und sie bauen meterhohe Gebäude und sind so hart wie Beton, dass selbst ein Elefant nicht zerstören kann. Das sind diese Termiten. Aber sie können das nur erreichen, weil sie eins geworden sind, weil sie in Einheit zusammenstehen, weil sie einmütig sind. Und das ist das wahre Bild für Gemeinde. Das ist, wie wir Gott anbeten. Da wachsen wir so in die Höhe, so ein Turm, so Termitenbau. Nicht einmal ein Elefant, und ein Elefant ist für mich so ein Bild vom Teufel, nicht einmal der Teufel kann das zerstören. Wir schwache Menschen, wir sind schwache Wesen, aber gemeinsam, deshalb zwei, und das heißt, lehret alles, was ich euch befohlen habe, hat Christus gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln. Können Sie bitten, was Sie wollen, und bin ich mitten unter Ihnen. Das ist also die Lehre Jesu. Das ist das Konzept, wie Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht zerstören. Die Hölle wird ausbrechen. Leute, macht euch gar nichts vor. Die Hölle ist unterwegs. Die wird ausbrechen. Aber sie kann euch nichts, sie kann euch nicht schädigen. Nicht einmal ein Elefant kann so ein Termitengebäude vernichten. Und die Hölle kann euch nicht überwinden. Weil der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, und jetzt kommt wahre Anbetung, so soll jeder etwas haben. Sie hatten alles gemeinsam. Du hast was. Deshalb wird in den nächsten Tagen Fortsetzung sein, benütze, was du hast. In der Urgemeinde brachte jeder sich ein, der eine brachte das, der andere brachte das. Sie haben einander beschenkt, sie haben einander bereichert, sie haben nicht nur voneinander genommen. Weißt du, viele Christen, die nehmen nur, oh, ich will gesegnet werden. Nein, du sollst ein Segen sein. Und durch dich sollen Menschen gesegnet werden. Und wenn Menschen durch dich gesegnet werden, wirst du automatisch mitgesegnet. Sie arbeiten zusammen. Viele wissen nicht, was das Urchristentum wirklich ist. Es ist mehr als nur organisiertes Christentum, Kirche, organisierte Kirche. Nein, Urchristentum ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist und hier unten Gemeinschaft untereinander. Da hat man nicht mehr gesagt Mann oder Frau, sie waren alle eins. Da hat man nicht mehr gesagt Grieche und Jude, das hat keine Rolle mehr gespielt. Weiß oder schwarz, gebildet oder ungebildet. Da hat man nicht mehr gesehen, ob er Doktor hat oder Straßenfeger ist oder Knecht oder Magd. Damals gab es mehr Sklaven. War vollkommen egal, sie waren alle eins in Christus. Das war auch unwichtig, wie viel Geld er hat oder wie viel Geld er nicht hat. Wahre urchristliche Anbetung ist, wenn wir zusammenhalten, zusammenstehen, zusammenarbeiten. Und das auf ein Ziel. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Und dann ist das Christentum unbezwingbar. Stark. Sie kamen im Namen Jesu zusammen mit einem gemeinsamen Ziel. So wie beim Bruchrechnen. So verstehst du, diesen kleinstmöglichen oder größtmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann kann man, und wenn du diesen gemeinsame Nenner gefunden hast, und mein und unser gemeinsamer Nenner ist Jesus Christus, Heiliger Geist und Gott Vater. Und in diesem Bewusstsein kamen sie und da schafften sie in ihre Atmosphäre, wir sind wegen Jesus hier, wir sind nicht wegen Pastor da. Und wenn der Pastor nicht kommt, der Gottesdienst geht einen Weg weiter. Sogar Kinder können Gottesdienst übernehmen und weiterleiten. Habe ich schon immer auch erlebt und so weiter, vor allem in den Verfolgungszeiten. Weißt du, da ist nicht wichtig, wer jetzt gerade vorne steht, wie der Mensch aussieht und ob er beredet ist oder nicht. Und ich sage euch eines, es passieren die größten Wunder, wenn die Leute erleben und entdecken, dass da vorne eine unwürdige Person steht. Ein großer Prediger hat sich einmal bekehrt. Spörtchen, glaube ich, war es, dass sie bekehrt und er wollte in den Gottesdienst gehen und er kam in einen Gottesdienst und der Gottesdienst ist ausgefallen wegen Sturm und Schnee und da hat er Älteste genommen, hat einer der Ältesten gesagt, so, du stehst nach vorne, du bist ein bisschen älter wie ich, geh nach vorne und lies mal und sag ein paar Worte über die Bibel und entlass die Gemeinde. Und was macht der Bruder? Er schlägt die Bibel auf und liest den Stammbaum Jesu in Matthäus Evangelium. Und er zeugte, er gebar und er zeugte und er starb. Und er gebar und zeugte und starb. Und das ging fast 20 Minuten. Er hat immer vorgelesen, also lebte so und so viele Jahre und starb. Und diesen Stammbaum Jesu. Dann hat der Mann gesagt, Mensch, weiß der nichts anderes zu predigen? Und die Leute sagen, guck mal, wir haben einen Fremden da hinten sitzen. Und dieser Spörtchen war nur, hat sich, weil er nicht mehr weiterlaufen wollte, kam in diesem Gottesdienst. Und er zeugte, gebar, also gebar, erzeugte, gebar, so geht's die erste Reihenfolge. Und lebte so und so viele Jahre und starb. Und dann beim Spörtchen war ein Gedanke, guck mal, geboren werden, leben und sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Und hat sein Leben Gott übergeben und ist ein großer Prediger geworden. Verstehst du? Gott hat sich etwas erwählt, was nichts ist in dieser Welt. Anbetung geschieht eigentlich durch nichts. Denn wir haben Gott nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. So, du sollst Gott Raum schaffen. Und manchmal braucht Gott solche Dinge, dass wir zu einer echten Anbetung kommen, dass wir Platz machen, damit der Herr zum Zuge kommt. Manchmal müssen Leute ausfallen, damit Gott zum Zuge kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn. So, sie kamen im Bewusstsein Jesu zusammen. Das war für sie eine Selbstverständlichkeit damals, zu der Zeit noch. Sie kamen nicht wegen dem Essen. Geschwister, und wir sollten aufhören, wegen dem Essen in den Gottesdienst zu kommen. Und wir sollten aufhören, in den Gottesdienst zu kommen, wegen nur Gemeinschaft zu haben. Eine schöne Zeit. Es ist alles wichtig. Das sind Resultate der Gemeinschaft nachher. Dass wir gemeinsam essen und trinken und gute Zeit haben. Aber das ist nicht der Anlass, warum wir zusammen sind. Wir sind wegen Jesus hier. Amen. Wir sind wegen Jesus hier. So, und das gab ihnen Frieden, Gewissheit und so weiter. Und das hat ihnen Kraft gegeben. Ich bin wegen Jesus hier. Egal, auch wenn ich nichts habe, auch wenn mir der Magen knurrt, ich bin wegen Jesus hier. Und Gott wird mich versorgen und Gott wird mir geben. Und dann kamen die Geschwister der Ältesten. Ist hier irgendjemand heute Abend, der Mangel hat? Hat jemand Probleme und so weiter? Und dann hat der Petrus gesagt, gib dem ein bisschen was Brot, das er einkaufen kann. Und dann haben sie einander gedient. Wir können einander erst dienen, wenn der Heilige Geist uns begegnet ist. Wenn wir vom Heiligen Geist geleitet worden sind. Weißt du, wenn du dann anfängst zu dienen, bevor die Anbetung stattgefunden hat, bevor wir Gott begegnet sind, bevor wir die Gegenwart Gottes erlebt haben, dann werden wir nur ausgenutzt und ausgebeutet. Aber nachdem sie angebetet hatten, dann, weißt du, war so eine Freudigkeit und so Freiheit. Ich habe in einem Gottesdienst mal in Stuttgart, war der also Jesus People Gottesdienst, dann habe ich einfach Opfer aufgenommen und dann habe ich einfach gespürt vom Heiligen Geist und ich sollte sagen, wenn irgendjemand hier ist, der Probleme hat, der soll sich aus dem Opfer das rausnehmen, was er braucht. Das Risiko. Wenn da ein Schmarotzer ist und da waren Hippies da, weißt du, es waren Drogensüchtige, Ex-Drogensüchtige da und so weiter. Das war schon eine gewagte Sache. Und weißt du, was da passierte? Wir haben so einen herrlichen Gottesdienst gehabt und so die Gegenwart Gottes. Und dann sagt, wenn jemand eine Not hat, der soll sich rausnehmen. Gott möchte deiner Not begegnen. Dann hat sich tatsächlich einer rausgenommen. Und da kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, das ist meine Gebetserhörung. Ich bin hier, also er war jemand, der Jesus kannte, ehemalige Hippie, sagte, ich war so in Not, ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme, ich wusste nicht, wie morgen und weitergeht. Als du sagtest, ich habe 10 Mark, glaube ich, oder sowas rausgenommen aus dem Opfer, ist das recht? Ich habe extra gesagt, wenn jemand in Not ist, soll sich rausnehmen. Du wirst sehen, da bedient sich nicht einer selbstständig, sondern wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn ein Herz und eine Seele da ist, dann weißt du, ich darf doch Reich Gottes nicht bestehlen. Dann weiß jeder, was sich gehört und nicht gehört. Aber das Problem ist, die meisten Leute haben Gott nicht angebetet, deshalb wissen sie auch nicht, was sich gehört und was sich nicht gehört. Da fehlt die Furcht Gottes. Da muss man heutzutage sogar die Kirchen abschließen am helllichten Mittag, damit nichts gestohlen wird, dass der Herrgott nicht verstohlen wird. Deshalb, weil die Leute nicht mehr wissen von der Ehrfurcht Gottes oder Furcht Gottes. Okay, Anbetung. Wenn ich in den Gottesdienst komme, dann schöpfe ich Kraft zur Bewältigung meiner Probleme. Ich bete Gott an. Ich komme nicht mit meinen Problemen. Weißt du, wir sollten, wenn wir zu Gott kommen und Gott anbeten wollen, wir sollen aufhören, unsere Probleme Gott groß vorzutragen. Das machen wir in der Gebetsstunde, wenn man kommt und sagt, Herr, das und das und das bedrückt mich. Aber eigentlich, Gott weiß von Ferne unsere Not. Er weiß, was uns bedrückt. Aber hier kann ich meine Gedanken Gott sagen und ich darf ihn schon preisen für die Lösungen meiner Probleme. Für die Lösungen meiner Probleme. Und hier kann ich alles ausdrücken, meine Seele, und sagen, Herr, ich schreie nach dir. Gemeinsam bewegen wir dann wie die Termiten die ganze Welt, heben die Welt aus den Angeln. Und das bewirken Christen, wenn sie zusammentun, wenn sie zusammen auf ein Ziel beten. Wir beten für das Reich Gottes. Fang an, für das Reich Gottes zu beten. Bete für die Missionare, bete für die Evangelisten, bete für die Prediger, bete für die Mitarbeiter in der Gemeinde, bete für deinen Bruder und Schwester. Du, bevor du für die Welt anfängst zu beten, hör auf, fang für den engsten Kreis, den du kennst. Fang an, für deine Familie zu beten, denn das ist auch Reich Gottes, gehört auch zum Reich Gottes. Für die Menschen, die dir nahe stehen, bring sie vor Gott. Und fang an, für die Menschen zu beten, die nicht mehr einen Gottesdienst besuchen, die du kennst, die dir so bewegen. Fang an, für die zu beten, denn die sind schwach geworden. Und die Bibel sagt, traget die Schwachen. Das ist eine Form der Anbetung. Witwen und Waisen in ihren Trübsal zu besuchen. Warum kommt er nicht mehr? Oder was hat ihn abgehalten? Warum geht er nicht mehr den Weg des Herrn? Oder find heraus, was das Problem ist in deinem Herzen. Du musst nicht mit den Leuten reden. Wir zerreden manchmal so viel Zeit mit den Leuten und wir sollen viel mehr mit Gott reden. Das ist Form der Anbetung. Herr, mich bewegt's. Guck mal, das ist ein so lieber Mensch oder so lieber Person gewesen und die hat das und das und so weiter und jetzt ist er nicht mehr da. Lass uns, diese Person fehlt. Gott hat diese Menschen an deine Seite gestellt. Ihr wart mal Freunde, ihr wart mal Kumpels, ihr wart mal Leitgenossen, ihr wart mal das und so weiter. Und wo sind sie jetzt? Und du bist verantwortlich. Ja, geht's mich nicht an. Was soll ich der Hüter meines Bruders sein? Kain und Abel, diese Geschichte. Gott sagt, wo ist dein Bruder? Wir sollten zuerst mal für die Brüder beten. Wo ist dein Bruder? Anbetung. Sie waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, wenn der Bruder nicht mehr da ist, ist ein Stück deines Herzens verloren. Oder die Schwester. Anbetung ist sich einbringen in die Gemeinschaft der Heiligen. Sie hatten alles gemeinsam. Und wir brauchen einander. Und wenn wir uns einbringen und wir Gottes Gegenwart erleben, dann braucht uns auch die Welt nachher am Schluss. Dann werden wir auch in der Welt gebraucht und sind in der Welt wichtig. Die Welt braucht den Segen Gottes und er fließt, wenn wir eins sind. Psalm 133 soll es eigentlich den ganzen Psalm lesen. Seht doch, wie gut und schön ist es. Seht es, wie gut und schön ist es. Wenn Brüder, natürlich auch Schwestern, damals war es nur Männerversammlung, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen, nicht nur in Eintracht stehen am Altar, sondern in Eintracht wohnen, das ist mehr als nur einmal in der Woche sich zu sehen. Wohnen. Wenn du mit jemandem zusammen wohnst, dann weißt du seine Höhen und Tiefen, seinen Charakter, seine Persönlichkeit, seine Eigenarten, seine Dummheiten und seine Tugenden, du weißt alles. Wie schön ist es, wenn Brüder in Eintracht wohnen. Das ist wie köstliches Salböl, das vom Haupt, vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart, auf sein Gewand hinabfließt. Das ist wie der Tau von Hermon, der auf dem Berg Sion niederfällt, denn dort spendet der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Anbetung muss Resultate haben. Wenn du aus dem Gottesdienst gehst, musst du anders weggehen, als du gekommen bist. Das ist das Ergebnis. Er spendet Segen in Ewigkeit. Hier geht es um die Einheit im Haus Gottes, wo Priester und Leviten zusammen vereint sind, aber das gilt auch für uns als Gemeinde. Segen ist immer ein Ereignis der einmütigen Anbetung. Alle stehen zusammen, du schaust nicht links, wie betet er, was betet er und so weiter. Du musst den anderen nicht verstehen. Wichtig ist, dass der Gott ihn versteht. Und ich sage dir ein Geheimnis, die Wunder Gottes hören auf, in dem Augenblick, wo Anbetung aufhört. Kannst einpacken und nach Hause gehen. Moses, Aaron und Miriam, dieses Trio aus Israel, die das Volk Gottes so anführten, Moses als Führer, Aaron als Priester und Miriam als Sängerin, Anbeterin oder ein Bild für Anbetung ist Miriam mit ihrem Tamburin. Gott hat sie gegeben, Halleluja. Miriam hat immer gesungen. Und solange sie alle eins waren, floss der Segen. Und nur Miriam, natürlich hat sie einen Schlappmaul, in aller Liebe, das war unsere Schwester, ist plötzlich, ja, denkst du, Moses, Gott redet nur durch dich, hat noch sogar ihren Bruder angezettelt zum Kritisieren. Und was ist passiert? Unsere Schwester Miriam ist aussätzig geworden. Aber du siehst, sie waren ein Herz und eine Seele, auch wenn, und das ist das Große von Moses, auch wenn er kritisiert wurde, sagte, ich gehe nicht weiter, lieber Gott, kannst machen, was du willst, ich gehe erst weiter, wenn unsere Schwester frei von Lepra ist. Und die blieben da, bis die Schwester frei von Lepra wurde. Und dann ist es weitergegangen. Denn er wusste, wenn wir diese Aussätzige mitnehmen, die wird noch weiter Übles anrichten. Und deshalb, wir müssen zuerst mal, bevor wir weitergehen, fortfahren in der Anbetung, die Schwester, die Lepra hat, muss geheilt werden. Und die blieben zusammen, sie haben gebetet für die Schwester Miriam und die Miriam wurde geheilt und sie hatte weiter gedient und da war kein Grund mehr zu kritisieren. Sie haben einfach einander vergeben. Mose hat gesagt, Schwester, ich weiß, du bist ein kleines Dummerchen, aber du hast mein Leben gerettet. Und es ging weiter. Wir müssen also erst weitergehen und wir dürfen erst weiter fortfahren in der Anbetung, wenn wir eins geworden sind. Aber das Interessante ist dabei, die Wunder hörten auf, die Wolkensäule hörte auf, Manna hörte auf, als Miriam starb. Als Miriam starb, hörten diese übernatürlichen Wunder auf. In unserem Leben hören die übernatürlichen Wunder auf, wenn die Anbetung stirbt. Wenn wir nicht mehr die Anbetung haben, haben wir keine Wolkensäule mehr, haben wir keinen Manna mehr, haben wir auch kein Vogel kommt mehr angeflogen, keine Wachtel. Die Wunder hörten auf, als Miriam starb. Lies diese Geschichte der Bibel, ich habe nicht die Zeit dazu. Urchristliche Anbetung ist Eintracht und Einmütigkeit, diese drei Geschwister. Deshalb, wo zwei oder drei eins werden. Du siehst diese Lehre der Bibel, das ist nicht nur Lehre von Jesus, sondern ist eine uralte Lehre. Urchristlicher Geist ist Einmütigkeit, also und daraus kommt nachher der Heilige Geist. Wenn alle Gläubigen eins sind, sind sie urchristlich. Ein Mann. Und da sehen wir auch die Herrlichkeit Gottes im ersten Tempel bei der Tempelweihe vom Salomo. 1000 Leute singen und 1000 Leute aufeinander zu bringen, du mein lieber Mann. Und dieser Chordirigent, 1000 Leute sangen und da heißt es, und sie sangen wie ein Mann. Das ist Anbetung. Alle 1000 wie ein Mann. Und nicht ohne nicht mit Mikrofon und das gab's alles damals nicht. Sie sangen wie ein Mann. Und es ist so wichtig, dass du lernst, dich in die Gemeinschaft der Heiligen einzubringen, wie ein Mann. Sie sprachen einmütig. Petrus schon bei 11 ist schon ein Problem und so weiter, bis man die 11 beieinander hat. Aber hier bei 1000 Leute, sie waren wie ein Mann und die Herrlichkeit Gottes war so groß bei der Tempelweihe und das Feuer fiel vom Himmel herab, verzehrte das Opfer wie beim Elia und die Leute konnten von der Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehen. Das ist das Geheimnis, wie ein Mann. Und der Herr hört auch den, der schief singt. Ich spiele ja Bass, Tuba, und wir sind eine musikalische Familie gewesen zu Hause, und da hat der Dirigent Kulo, das ist ein bekannter Kirchendirigent von christlichen Posaunenchören in der evangelischen Kirche, und wir waren in Passau auf einem Fest und da hat er dirigiert und bei 5000 Leuten hört er raus und sagt, hat einen Schuh ausgezogen, auf den einen Schuh geschmissen. Und zwar mit einer Piccolo-Trompete hat er gespielt. Den hat er rausgehört bei 5000 Leuten, wer falsch gespielt hat. Gott hört bei 5000 Leuten, wer falsch spielt. Und deshalb kann die Musik nicht weiterspielen. Und es war eine Unterbrechung, aber er hat es korrigiert. Weißt du, das ist, was ein guter Meister korrigiert. Ein guter Meister ist nicht gleich aufgibt. Jetzt schmeiße ich das alles über den Haufen, jetzt gebe ich auf. Nein, der Meister sagt, du, hat ein paar Zeichen gegeben, der muss sein Instrument zuerst mal stimmen, bei dem stimmt was nicht. Und falsch gespielt. Der hört raus bei Tausende. Der Herr hat ein Ohr. Nicht nur meine Schafe hören meine Stimme, der Herr sagt, ich höre auch eure Stimme. Da jammert doch einer wieder. Stöhnt einer. Wahre Anbetung entsteht, wo geistliche Einheit entsteht, wo alle in eine Richtung ziehen. Ich war mal in einem charismatischen Gottesdienst in Bayern und war fast fertig. Dann plötzlich steht ein Junge auf, er hat eine Prophetie. 11 Jahre vielleicht, so. Und natürlich, die Leute kannten den Jungen, war Gemeindekind und geht nach vorne und sagt, ich hab ein Bild gesehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe das Bild gesehen. Ich sehe einen Pferdekarren, aber das ist so was Komisches, habe ich noch nie gesehen. Da ist ein Karren vorgespannt, es zieht in die Richtung und hinten sind Pferde angeleint und die ziehen in eine andere Richtung. Und der Wagen zerreißt beinahe. Das war alles. Und für uns war ganz klar, was Gott sagte. Weißt du, da ziehen Leute in verschiedene Richtungen. Und in dem Augenblick, wo du gespalten bist, in dir, in deiner Seele, in deinem Geist und in verschiedene Richtungen ziehst, klappt es mit dem Karren nicht. Zerreißt es. Wahre Anbetung geschieht also, wo wir allein den Herrn anbeten und nicht nur die Musik und nicht nur den Pastor und nicht nur die Gemeinde und nicht nur die Organisation. Einmütig erhoben sie die Stimme. Wo zwei oder drei eins werden, das ist, wo wir zu etwas kommen, etwas bekommen. Warum unter den Christen so wenig passiert ist, weil sie nicht im Namen Jesu zusammenkommen, weil sie nicht eins werden. Sollen wir dafür beten, sollen wir dafür nicht beten? Bevor wir füreinander beten, müssen wir uns auf ein Ziel konzentrieren. Wenn die Babylonier damals geschafft haben und Gott sagt, also was die sich vornehmen, Turmbau zu Babel, das schaffen sie, weil sie eins geworden sind. Deshalb, wir müssen die Sprachen verwirren, dass sie sich einander nicht mehr verstehen. Und genau das ist, wir leiden, trotz Pfingsten, trotz Heiligen Geist, trotz Zungensprache leiden wir an Sprachverwirrung. Wir kommen zusammen und wir verstehen nicht einander. Weißt du, zuerst einmal, und das ist Fürbitte, wirkliches Wort, ist mit wirkliches Wort der große Held des Glaubens, was wir so nennen. Wirkliches Wort in der Fürbitte, wenn er in der Fürbitte ging, hat er manchmal 3 Tage für nichts anderes gebetet, wie die Person, die sich seiner Not angetragen hat. Hat so lange gebetet, hat seine Not zu, die Not des anderen zu seiner Not gemacht, hat sogar unter Umständen sogar die Schmerzen bekommen, die der da trägt und übernommen. Und so lange gebetet, Herr, nimm diese Schmerzen. Und als er wusste, ihm sind die Schmerzen genommen, wusste er, die Person ist geheilt. Weißt du, Glaubenshelden, wir lesen solche schöne Geschichten und sagen, Herr, gib mir uns die Kraft von Smith Wigglesworth wieder. Aber wir sollten lernen, wie die angebetet haben. Also sein Fürbitte, das ist auch eine Form der Anbetung, nicht für sich beten, sondern für andere. Immer wenn du für andere betest, betest du gleichzeitig Gott schon an. Sie haben füreinander gebetet, einander getragen und so weiter. Sie haben sich Zeit füreinander genommen. Nimmst du dir Zeit für deinen Bruder, deine Schwester, so lang zu beten, bis der geheilt ist. Und selbst wenn du dann den Ausschlag bekommst, und selbst wenn du dann die Schmerzen bekommst, und selbst wenn du die Probleme bekommst, und wenn du ein echter Fürbitter bist, wirst du teilhaftig dieser Lasten. Und bist du bereit, die Lasten zu teilen? Geteilte Last ist für den leicht und für dich natürlich, du bist in Christus, schaffst es zweimal. Urchristliche Anbetung geschieht, wo Einheit ist, da fällt das Pfingstfeuer, der Heilige Geist. Und jetzt lassen wir uns hören, was die ersten Christen gebetet haben, welche Worte sie verwendet haben für das Gebet. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Hör diese Worte an. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazu gehört. Die haben zuerst mal diesen großen Gott angebetet, diesen kosmischen Gott, diesen universellen Gott. Herr, der du Himmel und Erde geschaffen hast, du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Völker, warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Weißt du, die haben zuerst mal Gott und seinen Plan angebetet. Gott zuerst geredet. Und das deckt sich mit Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Zuerst mal dieser große Gott wird gepriesen. Die Könige der Erde stehen auf. Nicht mit Schmerz der Rücken. Herr, ich habe ein Problem. Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn deine und seinen Gesalbten. Wahrhaftig haben sie sich verbunden, auch in dieser Stadt hier, gegen deinen Knecht, heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und so weiter. Herodes, Pontius Pilatus und die Heiden und den Stämmen Israel und so weiter, um alles auszuführen, was in deiner Hand und deinem Willen voraus bestimmt ist. Sie haben den Plan Gottes angebetet, das ist alles bestimmt. Sie haben Gott Recht gegeben. Sie haben also nicht gejammert. Das ist Anbetung, nicht jammern. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten Heilung. Nein, nein, nein. Gib deinen Knechten Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkündigen. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist Anbetung. Also, hörst du, dass Petrus jammert, dass Johannes klagt? Nix. Gib Zeichen und Wunder und gib uns Freimut, noch frecher zu sein, noch draufgängerischer zu sein, noch kühner zu werden, noch mutiger zu werden. Und als sie gebetet hatten, sie sind nicht rausgekommen aus dem Gottesdienst, so wie sie reingekommen sind, und der Gottesdienst hörte nicht so auf, wie er es begonnen hat. Begonnen kamen sie blutverschmiert, verstümmelt, geschunden, zerschlagen. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie sich versammelt hatten, und wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und verkündigten mit Freimut Gottes Wort. Du siehst, sie gingen anders aus dem Gottesdienst, als sie gekommen sind. Und deshalb das Geheimnis, was ich euch sagte hier, das Gebet von Peter Marshall, ist, lass uns anders rausgehen, als wir gekommen sind. Nicht wie wir reinkommen, sondern wie wir rausgehen. Und mir fällt hier auf, sie haben Jesus hochgehalten, sie haben ganz konkret gebetet, sie haben Einmütige gebetet und sie haben um Freimut gebetet. Guck im Lexikon bei dir zu Hause nach, was Freimut ist. Und das ist das Gebet, das Gott hört, das die Städte bewegt, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott eingreift, dass Kraftwirkungen Gottes passieren. Das Gleiche ist auch im Vaterunser. Wenn du das Vaterunser nimmst und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Jünger kamen zu Jesus und sagten, Herr, lehre uns beten. Ich könnte sagen, lehre uns anbeten. Und da steht's. Und dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dann lesen wir weiter, dein Reich, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und nur ein Punktchen, und da stelle ich sogar noch eine große Frage, ob das für uns auch gilt. Und gib uns unser tägliches Brot. Ich glaube nicht, dass es um Brot geht. Es heißt, wenn ich richtig verstehe die Bibel und im Kontext lese, gib uns tagtäglich das richtige Wort. Denn dein Wort ist Brot, das Himmelsbrot. Und gib uns das richtige Wort im richtigen Augenblick. Also ich bin überzeugt, dass Jesus, wir denken natürlich, naja, wir brauchen auch was zu essen. Aber wenn du richtig mit Gott stehst, hast du genug zu essen. Dann wirst du aus nichts viel machen. Denk an Israel. Also dieses Wort Brot, gib uns unser tägliches Brot, gib uns täglich ein Wort vom Himmel. Gib uns täglich ein Rema, gib uns täglich eine Offenbarung. So sehe ich nicht nur das tägliche Brot, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also, es geht als absolut nur um Gott hier eigentlich. Gib uns täglich ein Rema-Wort. Und das ist, was uns stark macht. Du überwindest die Welt nicht mit deinem und meinem und unser Wort, auch nicht mit Bibelworte. Du überwindest die Welt mit Rema-Worte. Du bist siegreich, wenn du ein Wort hast, so spricht der Herr. Das will der Herr. Anbetung verändert uns. Und wir gehen anders weg, als wir gekommen sind. Anbetung schafft andere Sicht für die Dinge unseres Lebens, gibt uns eine andere Einstellung. Anbetung macht uns zu anderen Menschen. Und du siehst, die kamen raus, also Halleluja, Brüder, wir gehen jetzt auf den Leopoldplatz und machen dort eine Versammlung. Und preisen Gott, von wegen hier. Und wir zeigen dem hohen Priester, wer hier der Herr ist. Und alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Weißt du, die kamen kühn raus. Herr, wir danken dir, hat Peter Marshall gebetet, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Du kannst zum Heiland so kommen, wie du bist. Auf alle vier gekrochen. Aber du darfst vom Heiland nicht so weggehen, wie du gekommen bist. Steh auf, sagt der Herr, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du siehst, viele wurden zu Jesus hergetragen, sogar vom Dach runtergelassen und ihm vor die Füße geworfen. Aber sie sind nicht so weg, wie sie zu ihm gelangt sind. Das ist so wichtig, Geschwister. Wir dürfen vom Heiland nicht so weggehen, ob es jetzt im Gottesdienst oder in der Privatstunde ist, wie wir gekommen sind. Wer Gott geschaut hat, ist nicht mehr derselbe, kann nicht mehr derselbe bleiben. Selbst wenn er möchte, der hat Gott geschaut. Der lebt in einer anderen Dimension. Er stand vor Gott, er stand im Licht. Er hat das empfangen. Oh, ihr habt den Herrn berühren dürfen. Von ihm ist Kraft ausgegangen. Du bist aufgeladen. In Epheser Kapitel 3, Vers 14, noch ganz schnell die Form der Anbetung der urchristlichen Kirche. Paulus schreibt an die Epheser, deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er betet für die Geschwister. Weißt du, er beugt sich vor Gott. Demütigt sich vor Gott. Paulus demütigt sich. Und Anbetung ist eine Geisteshaltung. Ist eine Geisteshaltung. Wenn du kommst zum Herrn und sagst, Herr Gott, du weißt, was ich brauche, gib mir das und das. Gott wird einem Frechen niemand was, nichts geben. Du sollst in Demut kommen zum Herrn. Der Halm beuge ich meine Knie. Wann hast du zum letzten Mal deine Knie vor Gott gebeugt? Und ich denke, vielleicht muss die Not so groß werden, dass du nichts anderes kannst, als nur vor Gott liegen. Und dem Demütigen schenkt er Gnade. Urchristliche Anbetung war, sich vor Gott demütigen, Gottes Gefallen zu suchen, Gott recht zu machen, und die da das Wort annahmen und so weiter, die ließen sich taufen. Also die gaben Gott recht und ließen sich taufen. Und alle Ehre Gott zu geben. Und sie priesen Gott. In den Häusern hin und her brachen sie das Brot und sie priesen Gott. Das ist urchristliche Anbetung. Abendmahl ist nicht jammern und sagen, oh, unser Heiland ist gestorben. Nein, sie priesen Gott und Gott hat ihn auferweckt. Und Gott bringt ihn wieder. Sie priesen Gott. Preist du Gott? Sie lobt und priest. Du solltest beim Essen schon loben und preisen. Beim Laufen solltest loben und preisen. Sie priesen Gott. Überall an den Orten, wo sie hinkamen. Urchristliche Anbetung ist gegen das Fleisch. Den alten Menschen, den Adam und Eva. Und genau das Gegenteil zu tun, als was wir als Menschen normalerweise tun würden. Wenn du Schmerzen hast, Da beginnt Anbetung. Wer Dank opfert. Also ich könnte jetzt umschreiben dieses Wort, wer Anbetung opfert. Anbetung muss geopfert. Anbetung muss ein Opfer werden für uns. Muss uns was kosten. Und nicht nur einfach aus dem Ärmel schütteln. Alles, was du aus dem Ärmel schüttelst, das ist ärmlich. So, Anbetung muss was kosten. Und du überwindest dich und sagst, ich muss. Du musst aufhören, jetzt Vorwürfe zu machen gegen andere, anklagen andere. Weißt du, solange du andere anklagst, kannst du Gott nicht anbeten. Was denkst du nur, was die mir angetan haben? Was für einen unverschämten Brief sie mir geschrieben haben? Und was für ein Anruf, so eine Frechheit. Wenn du dich über andere aufregst, kannst du nie Gott anbeten. Denn zwischen dir und Gott ist was. In der Bibel heißt es, wenn du Gott anbetest, das ist zwar ein Abendmahl, ums Abendmahl, aber das kannst du für alles andere bringen. Da heißt es, wenn du Gott dein Opfer bringst, auch die Kollekte hier, wenn du Gott dein Opfer bringst, dann, während du noch so nach vorne gehst und plötzlich spürst du, ich mag die Schwester nicht. Die liegt mir nicht. Die ist so komisch. Die geht mir auf die Nerven. Ich meine jetzt nicht dich, Schwester, aber trotzdem. Aber all das kann aufkommen in uns. So eine Antisympathie. Und in dem Moment, wo du Antisympathie in deinem Herzen spürst, dann heißt in meiner Bibel, hör auf, Gott zu opfern. Das ist alles für die Katz. Das ist alles vergeblich. Das ist alles umsonst. Geh nach Hause oder wo du auch bist und versöhn dich mit deinem Bruder, deiner Schwester. Und dann komm. Und dann bring dein Opfer. Und dann wird dein Opfer Gott wohlgefällig sein. Du siehst also, vieles, was in der Kirche getan wird, in der Gemeinde getan wird, ist für die Katz. Und ich sage das einfach mal so, damit, so derb, damit uns endlich mal das Licht aufgeht. Anbetung ist mehr als nur Opfer bringen oder Halleluja, Halleluja. Und wie steht es da drüben oder da hinten oder dort vorne? Mit dem und dem, den mag ich nicht. Wahre Anbeter, die hören auf, irgendetwas in ihrem Herzen zu haben. Ich muss noch ganz schnell trotzdem durchgehen hier. Weißt du, die Bibel sagt, was wahre Anbetung ist, Witwen und Waisen, die da drüben zu besuchen und sich unbefleckt erhalten von der Welt. Wenn du nach vorne gehst zur Anbetung oder irgendwo zu Hause anbietest und immer Argentina, Argentina, Argentina oder irgendein Schlager, ein Hit oder sonst was in deinen Kopf sort und irgendeine Melodie, eine weltliche Melodie und nicht immer wieder so ein Ohrwurm. Der Teufel versucht dir Ohrwürmer ins Ohr zu pflanzen und ständig abgelenkt wirst, auch wenn es irgendwas anderes ist, aber nicht der Herr. Und abgelenkt wirst, sich unbefleckt erhalten zu der Welt, sich nicht der Welt gleichstellen und auch nicht, ich will mit Gott reden. Ich will jetzt nicht Menschen gefallen, ich will mit Gott reden. Anbetung ist, immer gegen den Strom zu schwimmen, Knie zu beugen, das ist am besten. Es gibt noch viele Punkte zu sagen, aber ich will auf einen ganz bestimmten Punkt noch hinkommen. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 10, vor Jesus müssen sich alle niederknien, alle, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, alle müssen feierlich bekennen, Jesus ist der Herr. Das ist die wahre Anbetung. Wahre Anbetung ist ohne Unterlass, nonstop. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Urchristliche Anbetung war einfach für diese Brüder also nonstop zu beten, für die Gemeinde, bleibt immer mit Gott in Verbindung, bleibt immer im Danken, bleibt immer im Loben. Und 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will, dass überall in allen Gottesdiensten Männer das Gebet sprechen. Bitte nicht schockiert sein, wenn ich jetzt diesen Abschnitt lese. Viele Leute verstehen das falsch und deuten das falsch und kriegen einen falschen Hals und legen sogar falsch aus dazu noch, weil sie die Bibel nicht kennen aus der Offenbarung. Die kennen die Bibel nur nach dem Fleisch, nach dem Buchstaben, aber nicht nach dem Geist. Aber ich lese zuerst mal den Text und dann sage ich euch noch ein paar Sachen. Wie eine echte, wahre Anbetung geschieht, haltet euch fest. Ich will, dass überall in allen Gottesdiensten Männer das Gebet sprechen. Hör zu, Männer das Gebet sprechen. Ich sage auch nachher warum. Und Männer die Hände beim Beten erheben. Sie sollen rein und ihre Herzen sollen frei sein von Schuld und Zorn und Zwietracht. Ebenso will ich, und jetzt kommt's für die Frauen. Haltet euch fest, liebe Schwestern. Und ebenso will ich, dass die Frauen im Gottesdienst passend angezogen sind. Sie sollen sich mit Anstand und Schamgefühl sich schmücken, anstatt mit auffallenden Frisuren, goldenen Schmuck, Perlen und teuren Kleidern. Und jetzt, was soll bei den Frauen eigentlich, was sollen die Frauen tun? Gute Taten soll ihre Zierde sein. So gehören sich für Frauen, die zeigen wollen, dass sie Gott ehren. Halte ich fest. Urchristliche Anbetung war Männersache. Und ich sage auch warum. Männer sollen in der Anbetung vorne angehen. Männer sollen Gott anbeten. Deshalb, Anbetung sollte Männersache vordergründig sein. Männer sollen vorangehen im Gebet. Natürlich, Voltaire spottet und sagt einmal, wenn die Kirche die Frau nicht hätte, könnte sie dicht machen. Weil die Männer in der Kneipe sind. Warum will Gott, dass die Männer anbeten? Ich sage jetzt mal, da ist eine Botschaft drin. Männer, was denken Sie, die Welt ist Männersache. Die Welt, also der Kampf, das Leben. Die Männer sind mit ganz anderen Gedanken beschäftigt als die Frauen und die Leben und so weiter. Die sind nicht so sentimental. Paulus sagt, ich will, dass die Männer Gott genauso anbeten, denn bei Christus sind Mann und Frau gleich. Er ruft hier ganz besonders die Männer zur Anbetung. Die Männer sind manchmal verkopft, sie sind reallos, ihnen ist der Erfolg so wichtig. Das ist also, was die Männer betreibt oder treibt. Und Gott will, dass der Mann seinen Platz im Gottesdienst einnimmt, in der Anbetung. Und Gott hat uns Mann und Frau geschaffen. Seine Autorität ergreift als Priester, der Mann. Dass er für seine Familie, vor seine Familie tritt und für seine Familie betet, das ist der Mann. Das Versagen unserer Gesellschaft ist das Versagen des Mannes. Weil der Mann versagt hat, weil der Mann nicht mehr in die Kirche geht, die schickt die Frau vor, die soll davor gehen. Und wir sollen aufhören, nur Schwestern, unsere Schwestern. Und wir haben in den Pfingstkreisen, charismatischen Kreisen, alle evangelikalen Kreisen, überall Frauenüberschuss und zu viele Frauen. Nichts gegen diesen Fall. Aber das Problem ist, die Männer haben versagt. Und deshalb sollten die Schwestern dafür beten, dass die Männer dazukommen, Gott anzubeten. Eigentlich sollte es Anliegen der Frau sein, dass oder der Schwestern in der Gemeinde, dass die Männer zur Anbetung kommen, dass die Männer bewegt werden, Gott anzubeten, dass die Männer an allen Orten Gott preisen, und zwar auch am Arbeitsplatz, auch auf dem Schlachtfeld, auch im Geschäftsleben und so weiter. Die Männer. Und ich denke, es ist so wichtig, dass der Mann seinen Platz im Reich Gottes findet. Und das sollte uns ein Anliegen sein insgesamt. Okay? Jetzt komme ich zu den Schwestern. Frauen sollen Gott anbeten, also Mann und Frau, beides gemeinsam und so weiter. Und wenn der Mann Gott anbetet, ich sage euch, das stimmt in der Gesellschaft. Denn wenn der Mann, der unter Gott steht, Gott anbetet, wird er keine Probleme haben, seine Frau zu lieben. Wird er keine Probleme haben, und wenn er seine Frau liebt und seine Frau ihn unterstützt und so weiter, werden die Kinder achten, unsere Mutter. Unsere Mutter. Unsere Mutter. Und so weiter. Das stimmt wieder in der christlichen Familie. In den meisten christlichen Familien stimmt es nicht, weil die Frau ist die treibende Kraft im Geistlichen. Die Frau. Und wir sollen aufhören, nur die Frauen zu fördern. Ich sage euch das mal ganz bewusst. Ich liebe euch Schwestern durchweg. Und ich habe nachher noch eine Botschaft für euch. Haltet euch noch fest. Aber wir sollten darauf achten, die Schwestern sollen darauf achten, dass die Männer, ihre Männer zuerst einmal, ihre Männer Gott loben und preisen und anbeten. Und wenn dein Mann Gott anbetet, wird es der Familie gut gehen. Wird deine Familie gesegnet sein. Wird deine Familie Fortschritte machen und zusammenhalten. So, und wie sollen die Frauen Gott anbeten? Und ich habe hier gelesen, nicht durch Schmuck und was weiß ich, Klimbim und Frisuren und sich da aufpeppen. Die Frauen sollen durch innere Schönheit Gott anbeten. Durch innere Schönheit. Nicht durch äußerem Auffallen, nicht durch Geltungssucht, nicht durch Profilierung. Die Frau soll ihrem Mann Kraft und Unterstützung geben, und die guten Taten sollen ihre Zierde sein. Da haben wir jetzt wieder was. Ihre guten Taten. Und das ist ein Teil der Anbetung einer Frau. Die kocht zu Hause. Die macht was Gutes. Eine gute Tat. Tabea, die Näherin dort, die Schneiderin in der Gemeinde. Und eine Frau kann sehr viel zerstören und eine Frau kann sehr viel aufbauen. Also das Versagen eigentlich der Männer ist auch oft das Versagen der Frauen. Was will der Alte? Verstehst du, wenn du deinen Mann, deine Frau, deinen Mann nicht mehr respektierst, nicht mehr erst als ein Geschenk Gottes, dann versagst du. Denn der kriegt auch keine Lust mehr, Gott anzubeten und zu preisen. Durch gute Taten, sie soll zeigen, dass sie Gott ehren. Frauen sollen durch gute Taten zeigen, dass sie Gott ehren. Also die Männer sollen Hände hoch und winken und Gott loben und preisen. Und die Frauen, die Schwestern der Gemeinde, sollen zeigen, dass sie Gott ehren durch diesen inneren Menschen. Anbetung muss zeigen und etwas zum Ausdruck bringen, das in uns ist. Liebe. Liebe. Und nochmals Liebe. Die Liebe zum Partner, Liebe zur Familie, Liebe zur Gemeinde. Also ich habe im Lauf der Zeit, und ich bin jetzt schon über 40 Jahre Pastor, ich habe so viele Probleme, nicht mit Männern, da habe ich keine Probleme, aber mit Frauen, die viel schnattern, die hin und her rennen, in den Häusern hin und her. Wie macht man das? Anbetung kommt durch die Kleidung. Steht ja hier drin. Anbetung kommt nur durch Kleidung. Wie kleidest du dich? Anbetung kommt aus dem Inneren. Was ist in mir drin? Das drücke ich aus. Weißt du, wenn du in Gottesdienst gehst, und ich habe unseren, damals in der Hippie-Bewegung war es ganz stark, er fragt Leute, so könnt ihr könnt laufen auf der Straße, ist kein Problem, wie ihr jetzt angezogen seid, aber so könnt ihr nicht im Gottesdienst kommen. Habt ihr keine anständigen Hosen? Und so weiter. Mit zerrissenen Hosen kamen sie in den Gottesdienst und so weiter, und dann, ich liebe Jesus. Und wir haben Geld gesammelt, manchmal, dass die Leute sich eine Hose kaufen können, und da haben wir Hosen gesucht, das so passende Hosen. Denn wenn wir in Gottesdienst gehen, ist das Beste gerade gut genug für unseren Heiland. Und wir sollten Gott Ehre bereiten, wenn wir kommen. Es kommt nur Schlampe, guck mal an. Verstehst? Nein, wir sollten das Beste nehmen, auch wenn es gestopft ist. Du musst nicht perfekt und reich sein, aber wir sollten würdig vor dem Herrn treten. Nicht aufgebauscht und zu zeigen, guck mal, was ich habe. Ich war in England, habe 3 Wochen dort evangelisiert, in verschiedenen Gemeinden. Die Engländer sind verrückt, die haben riesige Hüte. Und wenn du in so Gottesdienst kommst, in den englischen Gottesdienst kommst, weißt du, da hat eine Frau tolleren Hut wie die andere. Und manchmal müssen sie sogar 2 Stühle links und rechts freilassen, damit sie überhaupt sich hinsetzen können, wegen ihren Hüten da, weil sie so sind. Weißt du, und jeder will schöneren Hut haben, und das ist Stolz. Genau das ist, was die Bibel sagt, das ist nicht Anbetung. Anbetung ist Bescheidenheit, Anbetung ist Einfachheit, Anbetung ist schlicht, ohne große hochtrabende Worte und sonst was. Anbetung hat, und das, was für die Frauen und für die Männer gilt, gilt für alle anderen auch. Also gilt für beide Geschlechter. So, und wir sollen also nicht aufgebauscht sein, und jeder soll so Gott so anbeten, wie Gott ihn geschaffen hat. Ich habe also in Heilbronn eine ganz tolle Gemeinde gehabt. Ich sage, das war für mich eine tolle Gemeinde. Wir haben Leute in der Gemeinde gehabt aus Korea, Leute aus Rumänien, Leute aus Russland, x Nationen. Aber das Schöne war dabei, jeder durfte Gott anbeten in seiner eigenen Form und in seiner eigenen Sprache. Die Koreaner haben sich immer Schuhe ausgezogen beim Beten, haben sich manche aufgeregt. Ich habe gesagt, lass dich so anbeten, das beten sie zu Hause auch an. Wenn sie in den Gottesdienst gehen, ziehen sie beim Beten Schuhe aus. Und auch in der Gemeinde. Warum dürfen sie nicht bei uns Schuhe ausziehen? Und jeder sollte Gott anbeten in der Tradition, die er gelernt hat oder die ihm groß geworden ist. Die einen brauchen Weihrauch und die einen brauchen Schnupftabak. Ich sage das jetzt nur. Weißt du, du solltest wissen, ich bete Gott so an, wie ich das gelernt habe. Die einen heben die Hände hoch beim Beten, die anderen falten die Hände, die anderen knien sich hin. Und wir haben gesagt, wir machen kein Gesetz. Und bitte, du darfst so machen, aber bitte versuche nicht, den anderen zu bekehren, das so zu tun, wie du tust. Und das ist verkehrt. Und dann kamen unsere rumänischen Geschwister in aller Liebe, Kopfbedeckung. Und die haben schon, und was weiß ich alles. Oder dann sind sie in der Toilette, die sind auf der Straße in Jeans gelaufen, in der Toilette umgezogen und Rock angezogen. Da habe ich gesagt, das ist doch Heuchelei. Aber weißt du, die sollen es machen. Auch hier in Berlin war das noch so. Ich lasse die Leute so machen, wie sie Gott anbeten wollen. Wenn das ihre Tradition ist, wenn das ihre Art ist, die sollen das machen, bis Gott sie korrigiert und anders bringt. Und anders belehrt. Anbetung, noch ganz schnell. Wir sollen Respekt ausdrücken vor Gott. Und deshalb ist, du musst nicht perfekt und so weiter und mit Krawatte und Anzug, aber weißt du, wenn du sonntags irgendwo hingehst, stell dir mal vor, du gehst zum Präsidenten, oder sagen wir König, gibt's nicht, aber trotzdem, du wirst zum König gehen, du wirst das allerbeste anziehen, was du hast, die Schuhe auf Hochglanz polieren, und du wirst sogar, ich sag dir, du wirst sogar dir den Anzug ausleihen, wenn du zum König gehst, wenn du keins hast. Oder extra kaufen. Und deshalb, warum machen wir mit Gott nicht so? Er ist die höchste Instanz des Universums. Der Herr aller Herren. Also wir sollten in Ehrfurcht Gott anbeten. Und das hat die Urgemeinde getan. Die haben alles gelöst, alles abgegeben, sich von allem getrennt und dann Gott gelobt und gepriesen. Wir sollen also auch Respekt voreinander haben, wenn wir zusammen anbeten. Und warten auch nacheinander, steht auch noch in der Bibel, aber das ist ein Thema für etwas anderes. Wir sollen beharrlich beten, mit dem Herzen anhaltend. Jetzt die Witwen und die Witwen, die allein stehen. Paulus hat sogar noch ein Wort für die Witwen, also im 1. Timotheus 5, Vers 5. Beharrlich Tag und Nacht beten, das sollen die Witwen, also Alleinstehende. Also jetzt Männer und Frauen, Eheleute, das ist also, was ich vorhin gelesen habe für Eheleute, aber in 1. Timotheus 5, Vers 5, das ist also für Alleinstehende. Witwen sind alleinstehende Leute oder Frauen vor allem oder auch Witwer, die alleinstehen. Sie haben gelernt, heißt es, ihre ganze Hoffnung auf Gott zu setzen. Und sie hören nicht auf, Tag und Nacht zu ihm zu beten. Also die Witwen hören nicht auf, die Alleinstehenden haben so viel Zeit. Also, weißt du, wenn du verheiratet bist, du musst um Familie kümmern, du musst um die Kinder kümmern, du musst um die Frau kümmern. Also, und jede Mark ist, oder jeder Euro ist nur 50 Cent wert. Und, aber hier, wenn du alleinstehend bist, bist du so gesegnet, du kannst dich ganz absolut auf den Herrn konzentrieren. Und sie sollen Tag und Nacht beten. Sie sollen Fürbitte tun. Die Witwen empfangen etwas, wenn sie für andere beten. Alleinstehende werden gesegnet, wenn sie keinen Mann oder keine Frau haben. Die werden gesegnet, wenn sie für andere beten. Und das ist eine Form der Anbetung. Fang für andere zu beten. Und du hast so viel Zeit. Dich stört niemand. Niemand steht zwischen dir. Und so weiter. Für andere in den Riss treten. Und bei Gott wird niemand arbeitslos. Oh, da gibt's so viel zu tun. Was die Ehefrau für den Ehemann ist, das soll der Alleinstehende oder der Alleinstehende für die anderen sein, die niemand haben. Und so können wir uns in der Gemeinde, wir sind ja Brüder und Schwestern. In der Gemeinde Jesu gibt es nicht Mann und Frau mehr, sondern nur noch Brüder und Schwestern. Und das ist eine Familie. Und wie ist eine Familie, wie funktioniert eine Familie? Denk drüber nach. Eine Familie, du, wenn der eine nicht kann, die helfen zusammen, die stehen zusammen, die arbeiten zusammen, auf die kann man sich verlassen. Blut ist stärker als Wasser. Und dann das letzte oder eines der letzten Punkte, Judas 20, das ist ein ganz kurzer Brief, dann kommt die Offenbarung. Da heißt es, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da komme ich wieder auf den Punkt, wie geschieht Anbetung? Unsere Anbetung muss von Gott inspiriert sein. Ihr aber müsst an den hochheiligen Glauben festhalten, den ihr angenommen habt und euch fest darauf gründen, auf diesen allerheiligsten Glauben festgründen und betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist muss uns die Worte geben. Der Heilige Geist muss uns die Motivation bieten. Weißt du, in der Kraft des Heiligen Geistes heißt aber auch, dass dein Körper mitgerissen wird. Oh, plötzlich kannst du nicht, plötzlich musst du tanzen. Plötzlich machst du sogar unter Umständen sogar einen Purzelbaum bei der Anbetung Gottes. Und sagst, Herr, und springst auf den Boden, wirfst dich auf den Boden, liegst lingelang in der Kraft des Heiligen Geistes. Menschen, die Gott angebetet haben, fielen manchmal wie tot zu Boden. Anbetung Gottes ist, dass du, wenn du Gott wirklich preist, nicht, dass du rückwärts gibst, nein, du liegst auf dein Angesicht vor Gott und du kannst nicht mehr anders. Daniel lag wie tot zu Boden, bis der Engel ihm wieder sagte, komm, steh auf, du redest ja mit Gott und du bist ja ein Freund Gottes. Bis Gott sagt, so rede jetzt, mein Kind, was hast du? Du erlebst deinen Tod in der Anbetung. Einer echten Anbetung stirbst du und stehst auf. Im neuen Leben. Und dann stehst du vor Gott und nachher gehst du wieder raus als lebendig, gestärkt, erquickt, aufgebaut, ermutigt. Nach der Anbetung gingen die Urchristen anders weg, als sie gekommen waren. Gestärkt, geeint, wieder neu, Halleluja. Oh, Bruder Petrus habe ich gesehen, das war nicht toll, dass der wieder da ist. Die waren erquickt, erstärkt, die waren erfüllt, voller Freude, gesegnet. Und zuerst kamen sie zusammen. Bei der urchristlichen Anbetung gibt es immer Veränderungen. Seelischer Art, geistlicher Art und körperlicher Art. Wenn du krank reingekommen bist und die Anbetung perfekt war von Gott, gehst du geheilt nach Hause. Der Schatten Gottes geht über dir. Die Gegenwart Gottes berührt dich. Wer Gott richtig angebetet hat, von dem fließen Ströme lebendigen Wassers von seinem Leibe. Der kann nicht mehr. Und wenn dir jemand berührt, wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, bist du geladen. Deine Batterie ist voll. Bist geladen und wenn du berührst, kriegst du einen Schlag sogar. Ich muss immer aufpassen, wenn ich nach Hause komme vom Gottesdienst, vom gesegneten Gottesdienst, ich muss aufpassen, dass ich meinen Lichtschalter richtig berühre. Ich berühre nicht mit dem Finger meinen Lichtschalter mit, sondern einfach mit dem Arm oder so. Bei mir haut ständig die Sicherung durch. Oder die Lampen brennen durch. Du bist geladen. Und wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, bist du geladen. Und das kannst du nur in der Gegenwart Gottes. Bete den Herrn an in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann kommst du entspannter nach Hause, leichter, verträgst alles, gesünder, schluckst alles. Du sagst, oh, guck, ich muss noch die Rechnung, die muss ich noch bezahlen, aber Gott wird mir helfen. Es lohnt sich, dass wir zur urchristlichen Betungsform zurückkommen. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Und sie haben Gott gebeten, Herr, beweg deinen Arm. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Und Herr, sieh ihr drohen, aber gib uns Freimut, dass uns das gar nicht alles ausmacht. Also du kriegst so einen dicken Panzer in deine Betung Gottes, kommst du gepanzert nach Hause. Peter Marshall hat gebetet im Senat, Herr, lass uns anders nach Hause gehen, als wie wir hierher gekommen sind. Und das ist mein Gebet. Lass uns aufstehen und lass uns Gott dieses Gebet nachsprechen und Gott bitten, Herr, lass mich nach Hause gehen anders, als ich heute hierher gekommen bin. Ich bin mit Sorge hierher gekommen, bin mit Krankheit hierher gekommen, bin mit Kummer hierher gekommen. Herr, ich will dich anbeten. Lass uns einfach zuerst mal dem Herrn zuwinken. Da, wo du stehst und wo du bist, wink dem Herrn einfach zu. Heilige Hände, das gilt für Brüder und Schwestern zugleich, denn sie sollen Gott anbeten. Sie sollen sentimental werden, die Männer, aber auch die Frauen. Und natürlich, und wir möchten einfach von Gott anbeten, in Einmütigkeit, in Eintracht, ein Herz und eine Seele. Weißt du, und sie haben gemeinsam gebetet. Sie haben nicht mehr aufeinander gehört, sie haben auf Gott gehört. Und sie haben auf Gott geschaut und haben von Gott was erwartet. Vater, lass Ströme lebendigen Wassers fließen über deine Gemeinde, über deine Kinder, gerade jetzt, wo sie sind und wo sie stehen. Erfülle uns, Heiliger Geist, oh, mit der heiligen Kraft Gottes. Ihr sollt Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diese Segenstunde, auch heute in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Und wenn irgendjemand krank ist, wenn du krank bist, streck dich zu Jesus aus. Erwarte von Jesus Heilung. Oh, Halleluja. Und wir sind zusammengekommen in Jesu Namen. Der Herr hat mich hierher gebracht und ich habe Freudigkeit und Freiheit, hierher zu kommen und zu dienen. Aber der Herr hat auch dich hierher gebracht und er hat uns zusammengebracht. Und gemeinsam wollen wir Gott loben und Heilung für dich erbitten. Deine Schmerzen im Rücken, im Nacken, in den Beinen, in der Schulter, in den Armen, in den Augen, Ohren, egal wo. Der Herr will dich berühren, dein Leib. Aber der wird berührt automatisch, wenn du voll in der Gegenwart Gottes bist. Deine Sorgen, deine Probleme, die du daheim hast und nicht bewältigst, der Herr will dir begegnen und dir in der Kraft Gottes sollst du nach Hause gehen und einfach bewältigte Probleme schon bereits nach Hause nehmen und dass du zu Hause dankst und sagst, Herr, ich weiß ganz genau, mein unbewältigtes Problem ist in der Gemeinde bewältigt worden, ist in der Gegenwart Gottes bewältigt worden. Ich stand vor dem Herrn, ich habe das Angesicht des Herrn geschaut und Gott ist mir begegnet. Und Gott will dir heute Abend begegnen. Einfach die Gegenwart des Herrn erquickt deine Seele. Halleluja, und du salbst mein Haupt und schenkst mir voll ein. Danke, Jesus. Sag danke, Jesus. Preise Jesus, rühme Jesus, bet ihn an. Halleluja, die ersten Christen, sie haben Jesus angebetet. Und nur Jesus, und nur Jesus, und nur Jesus. Und der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das ist im Geist anzubeten. Du verherrlichst Jesus. Und wir wollen nichts anderes als Jesus verherrlichen. Und in dem Augenblick, wo wir Jesus verherrlichen, verherrlicht Gott uns. Löst uns und befreit uns und hilft uns und segnet uns und dient uns. Preis Gott. Shaparapa Shamara Sinti. Herr,